Ich komme in die große Stadt, schein wie ein Polarlicht, kämpfe gegen Goliath alleine so wie David. Kein Problem, ich fahre mit Panzer durch die City, einfach weil das Hip-Hop ist wie Tanzen und Graffiti. An dieser Stelle beginnt mal wieder eine Folge mit einem fetten, fetten Dankeschön an einen Künstler, den ich sehr gerne habe. Wer war es wohl? Fabian und lieber Gast, der jetzt gerade noch ein Geheimnis ist, weil wir noch nicht spoilern wollen. Du kannst natürlich mit deiner Stimme mitraten, aber dann hast du dich selbst gespoilert.
Also, ich erinnere, oder ich erinnere, ich eröffne den Startreigen mal. Boah, mein Gehirn ist so geschmolzen von den letzten Tagen und Wochen, dass ich hier schon die Worte durcheinander schmeiße. Ich habe keine Ahnung, Daniel. Ich weiß, dass du ja den deutschen Hip-Hop immer bevorzugt hast oder sehr, sehr gerne gehört hast. Wie du weißt, höre ich den sehr, sehr sporadisch. Daher sind das gerade Lines, die ich noch nie gehört habe.
Was ja eigentlich ein Trauerspiel ist. Nichtsdestotrotz, ich kann dir bei nächster Gelegenheit die CD einmal ausleihen, falls du noch einen CD-Player haben solltest. Lieber Gast, hast du eine Idee? Du kannst auch Kopfschütteln oder nicken.
Ich höre Metal, ich bin da komplett überfragt.
Okay, bevor wir dich so richtig introducen, das war Mo Trip und ich würde an dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön loswerden wollen, weil ich seine Musik überaus schätze und einfach genial finde. Ich finde, der hat es A, lyrisch total drauf und holt mich immer wieder ab. B, er hat so eine ruhige Art und er schreibt in diesem Text über, der Song heißt Mathematik, dass er die Formel gefunden hat. Ich finde, das ist ihm wirklich gut gelungen, denn seine Formel bedeutet für mich, dass in allen Tracks von ihm immer so eine Line, ein Reim drin ist, den ich mir einfach total gut merken kann und der immer so quasi kleben bleibt im Alltag und an den ich mich immer wieder erinnern muss. Und so war es auch heute. Ich habe heute keinen Song von ihm gehört, aber an ihn denken müssen, aus irgendeinem Grund an Lieder von ihm. Während des Autofahrens habe ich einfach nochmal gemerkt, wie sehr er mich doch geprägt hat, obwohl er doch einige Jahre jünger ist als wir und ich einfach ihn als Musiker total cool finde. An dieser Stelle also, Mo Trip, da draußen sollst du es hören. Vielen lieben Dank.
Ja, ich hoffe, dass wir heute auch die Formel finden, was die Folge angeht und die Aufarbeitung des Falles und die Einbettung unseres Gastes. Denn Daniel hat es schon angesprochen, ihr habt es schon kurz gehört, er hat sein Stimmchen schon einmal kurz erhoben. Wir sind heute wieder nicht allein hier in der Aufnahme, in der Folge. Wir haben den wunderbaren Mike von dem großartigen Podcast Licht ins Dunkel bei uns. Ein Podcast, sollten manchen von euch den noch nicht kennen, ein Podcast, der sich mit der Aufarbeitung von eher unbekannteren Cold Cases befasst, weil Mike so diese Philosophie vertritt, dass er gerne möchte, dass die mehr Öffentlichkeit bekommen, eben diese Fälle abseits der großen Cold Cases wie Frauke Liebs beispielsweise. Ein sehr schönes und ehrenwertes Ziel, wie ich finde. Und wie der Zufall so spielt, war tatsächlich sein allererster Fall ein Fall, der auch mich irgendwie, seit ich ihn das erste Mal gehört habe, einfach nicht loslässt. Und ich habe eben versucht zu definieren, warum der mich nicht loslässt, denn er hat keine sonderlich ausufernde Faktenlage, es gibt keinen geheimen Code wie bei Prediger oder Jokze. Ich glaube, es ist diese Alltäglichkeit der Situation, in der sich das Opfer gefunden hat und in der dieser Mord stattgefunden hat, die mich irgendwie ja, gefangen genommen hat und immer so eine Faszination für mich ausübt. Mike, wie siehst du das? Kannst du dich da anschließen? Verstehst du, was ich meine?
Ich bin absolut bei dir, 100%, ja. An der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, erste Mal für mich, dass ich überhaupt Podcasts mit einem anderen Podcast zusammen mache. Von daher bin ich tatsächlich so ein kleines bisschen aufgeregt, nervös und ich freue mich sehr, sehr, dass ich hier sein darf. Vielen herzlichen Dank.
Mike, magst du dich vielleicht ganz am Anfang nochmal ganz kurz vorstellen? Also ich glaube, du bist zwar auf jeden Fall ein Podcast-Player im True-Crime-Bereich und einige unserer Hörer und Hörerinnen kennen dich natürlich, aber vielleicht nicht alle. Vielleicht kannst du ein, zwei Worte noch darüber verlieren, was so dich als Podcaster ausmacht und wofür du einstehst und so weiter.
Ich bin Journalist. Ich bin, ja, ich würde fast sagen, ja, wie beschreibe ich mich am besten?
Sowas ist immer sehr schwer und undankbar, das finde ich auch, weil das sind immer so Fragen.
Ich hasse es, über mich selbst zu reden, ohne Witz. Also ich spreche tatsächlich lieber über die Sache, über das, was ich da mache, über die Hintergründe, über die Fälle an sich. Mir ist es einfach wichtig, dass wir genug Aufmerksamkeit auf ungeklärte Fälle kriegen, dass wir irgendwie vielleicht die Polizei da noch unterstützen können, Ja, einen Täter zu finden, ein Verbrechen zu klären, wer ich bin, was ich mache, das ist am Ende des Tages zweitrangig. Also vielleicht sollte man wissen, ja, ich bin Nachrichtenredakteur, dementsprechend habe ich die Möglichkeit, mit Mordermittlerinnen und Mordermittlern zu sprechen. Und das nutze ich letzten Endes auch für den Podcast. So. Und mehr gibt's zu mir, glaube ich, nicht zu sagen. Ich bin eher so Randfigur. Ich sehe mich eher als denjenigen, der quasi den roten Faden in der Hand hält und die Ermittler erzählen lässt. Aber mehr mache ich tatsächlich auch nicht. Das ist Licht ins Dunkel. Es geht um Cold Cases, es geht um ungeklärte Vermisstenfälle und es geht einfach darum, möglichst viel Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, dass wir Täter finden, dass wir irgendwie dabei helfen können, gerade auch Hinterbliebenen irgendwo eine Geschichte oder die letzten Minuten ihrer Angehörigen vielleicht, also Antworten. Es geht um Antworten. Und das ist der Grund, warum ich damit überhaupt angetreten bin. Ich habe selber halt relativ viel True Crime gehört, einfach weil es mich von Berufswegen interessiert. Ich bin unter anderem als Gerichtsreporter unterwegs gewesen. Und für mich ist immer so die Frage gewesen, wie bekommen wir die größtmögliche Aufmerksamkeit für irgendwelche Fälle, für irgendwelche ungeklärten Fälle wohlgemerkt? Es gibt genug Podcasts da draußen, die eben über abgeurteilte Fälle sprechen. Das finde ich wichtig. Das finde ich, ist auch für die Aufarbeitung möglicherweise eben ganz, ganz wichtig. Aber ich finde es noch wichtiger, dass wir irgendwo dazu beitragen und unseren Beitrag leisten, ungeklärte Fälle zu beleuchten und in den Fokus zu stellen, weil es da, also in jedem dieser Fälle ist es so, dass es nicht nur ein Opfer gibt, dem keine Gerechtigkeit widerfahren ist, dass es Hinterbliebene gibt, die Fragen haben und dass da draußen im schlimmsten Fall tatsächlich, wenn er nicht schon verstorben ist, einen Täter gibt, der frei rumläuft. Und das finde ich ganz, ganz, also für mich und meinen Gerechtigkeitssinn ist das einfach.
Schwierig.
Ja, absolut.
Das ist tatsächlich auch so ein Umstand, der mich an Cold Cases auch immer so am meisten mitnimmt. Genau, du hast es angesprochen, die Hinterbliebenen, denen die Antworten fehlen. Aber eben auch dieser Umstand, diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass da jemand rumläuft, der die Chance hat, ein ganz normales Leben zu führen, obwohl er ein anderes Leben zerstört hat. Das ist auch ein Fakt, der mich immer wahnsinnig macht. Du hast es angesprochen, du bist Nachrichtenredakteur, du hast die Möglichkeit, Ermittler-O-Töne zu bekommen. Und wie schon in unserer Bergfeld-Folge hast du auch diesmal welche zur Verfügung gestellt, die ich hier im Laufe der Sendung einarbeiten werde, um das Ganze so ein bisschen auch aus Ermittlersicht plastischer zu gestalten. Vielen, vielen Dank auch dafür. Es ist, wie gesagt, ein Fall, der diese Grausamkeit der Normalität irgendwie in sich hat. Ich bin froh, dass du heute da bist und uns durch diese Folge begleitest, denn wir hatten ja schon einmal gemeinsam das Vergnügen, wir haben eine Weihnachtsfolge bei dir in deinem Podcast aufgenommen und ich muss sagen, mittlerweile haben wir fast 100 Folgen aufgenommen und auch für unseren Radio-Spin-Off welche und so, aber diese Folge mit dir ist immer noch in meiner persönlichen Top 5 der Podcast-Folgen, die wir
Wow.
insgesamt gemacht haben. Ja.
Wow, vielen, vielen Dank.
Ja, das war einfach ein komplett rundes und cooles Ding. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass wir das erste Mal in so ein geiles Setting reinschnuppern konnten. Aber es ist einfach so eine perfekte Folge, finde ich.
Das sehe ich auch so. Auch, dass wir diesen Roadtrip damit verbunden haben. Ich finde, Mike, ich finde das irgendwie total toll, dass du auch sagst, ich stelle mich zurück und du stehst für eine Sache ein. Und das, so wie du es gerade geschrieben hast, so ehrlich, wie du es gerade beschrieben hast, so nehme ich dich auch als Person wahr und ich finde, das drückt genug aus und ich finde, du stehst halt für eine Sache und bist nach wie vor, das möchte ich dir an dieser Stelle noch sagen, auf jeden Fall, ich höre wenig Podcasts, aber dich höre ich regelmäßig und ich liebe deinen Podcast. Mach bitte immer weiter, weil ich ziehe echt den Hut davor, was du machst. Ich finde das einfach nur großartig. Und ich weiß auch aus den privaten Gesprächen, die wir immer wieder führen, so über unsere WhatsApp-Gruppen und so, dass ich finde, du machst das mit unfassbar viel Herz, mit ganz viel Leidenschaft und steckst da ganz viel Arbeit mit rein. Von daher vielen, vielen Dank auch dafür. Und an euch da draußen, hört unbedingt mal da rein. Das ist also wirklich ein Goldschatz, den ihr da hören werdet. Von daher
Ganz,
gebt das,
ganz,
gebt euch
ganz,
das.
ganz herzlichen Dank.
Dann steigen wir doch am besten direkt ein. Ich entführe euch zwei heute in den Hochsommer des Jahres 1997, den 10. August 1997, ins Ruhrgebiet, nach Oberhausen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch schon mal in Oberhausen war. Früher war das irgendwie was ganz Besonderes, in dieses Zentro zu fahren, diesen riesigen Shopping-Tempel, den es da gibt. Mittlerweile gibt es in jeder Stadt so diese riesigen Shopping-Malls, die nerven mich eigentlich nur noch, aber das Zentro ist ob seiner unfassbaren Dimensionen immer noch was Besonderes, weil es halt einfach ein Riesending ist. Ich weiß nicht, seid ihr da mal gewesen?
Ja, ich war einmal, das war schon also so ein bisschen Kultstätte, wenn du mal so richtig shoppen gehen konntest, irgendwie in jungen Jahren und irgendwie, also es hat sich nicht gelohnt, für ein T-Shirt dahin zu fahren aus unserer Region, aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, aus welchem Grund ein bisschen mehr Geld hattest und mal so richtig was zu verballern sozusagen, dann konntest du da hinfahren. Ich habe es einmal gemacht, aber es war jetzt nicht so das Highlight, muss ich sagen. Es war, ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt Lust auf halt spezielle Hip-Hop-Mode, die gab es dort, das war cool. Ansonsten, ja, so wie eigentlich, wie du schon gesagt hast, in jeder Mall eigentlich das Gleiche.
Ich habe 7 Jahre im Ruhrgebiet gelebt, von daher das Zentro, ja klar, natürlich, ich weiß nicht, wie häufig ich da drin gewesen bin.
Ich bin eigentlich immer nur gewesen, weil da diese unfassbare Fressmeile ist. Und das Ding ist halt, als wir jünger waren, in unserer Heimatregion, da kamen so Foodtrends irgendwie nur sehr langsam an. Da konntest du halt die Pizza und die Nudeln essen und den Döner und den mittelmäßigen Burger. Und im Zentro konnte man halt auch mal irgendwie ein bisschen abgefahreneren Scheiß probieren. Das war ganz cool. Oberhausen ist nicht so weit weg von uns. Und ich habe da mal einen sehr coolen Tag verbracht in meinem Zivildienst bei einem Zivi-Lehrgang. Da sollten wir Städte aus der Sicht von Menschen mit Einschränkungen wahrnehmen und sollten in Rollstühlen durchs Zentro fahren. Also ich war im Zentro unterwegs mit meinem Rollstuhl, einfach um so zu gucken, wie barrierefrei ist so eine Stadt und so ein Einkaufszentrum. Und das war eine ganz interessante Erfahrung, einfach mal so einen ganzen Tag im Rollstuhl, dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so unterwegs zu sein und einfach mal sich reinversetzen zu können, so in die Menschen, mit denen man dann arbeitet halt, ne?
Boah, krass, wie war das Erlebnis und hast du es den ganzen Tag durchgezogen oder bist du zwischendurch auch mal aufgestanden und wie haben dich die Leute wahrgenommen oder hast du ein Gefühl gehabt, dass die Leute dich anders wahrnehmen oder sowas?
Es ist natürlich, also du bist natürlich, wenn du mit Menschen redest, automatisch nicht auf Augenhöhe, das ist schon mal sehr ungewohnt, dass du zu jedem aufschaust. Ich hab sehr viele sehr höfliche Menschen erlebt, die halt versucht haben, mir zu helfen, die irgendwie gucken wollten, dass die Tür offen ist oder dass ich irgendwie irgendwo keine Hindernisse habe und so. Es gab ein paar blöde Sprüche, es gab irgendwie auch so ein, zwei so Beleidigungen, aber das war wirklich nur so am Rande. Das größte Takeaway für mich war eigentlich, wie krass nicht behindertenfreundlich, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, so Innenstädte, Bahnhöfe, Züge und so weiter waren, ne? Also mittlerweile Regionalexpresse, ihre Türen, die Einstiegshöhe, die ist quasi bündig mit der Höhe des Bahnsteigs. Damals musste man so zwei Stufen hoch und so.
Ja, genau.
Ich war darauf angewiesen, dass irgendwelche fremden Menschen mich mit meinem Rollstuhl quasi reingetragen haben, weil ich halt in der Rolle bleiben wollte. Und das hat einem schon auch so eine krasse neue Perspektive gegeben, was für einen Struggle Menschen tatsächlich jeden Tag haben, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, ne?
Das ist wahrscheinlich ein Tag gewesen, der dir wahnsinnig viel gebracht hat, auch einfach an Erkenntnis, an Einsicht, an krass.
Das glaube ich auch.
Ja, ich glaube, dass bestimmte Erfahrungen für uns einfach super wichtig sind, ne? Also so Perspektivwechsel sind super wichtig. Ich glaube, ich habe schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass ich in Westafrika auch einige Zeit gewesen bin, als Daniel und ich noch zusammen gewohnt haben. Und das war eine Reise, die ich insgesamt gar nicht schön fand. Also das war ein krasser Kulturschock. Da sind auch ein paar Sachen passiert, die insgesamt nicht cool waren. Ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Und ich weiß für mich so, es ist kein Reiseziel, das ich nochmal besuchen möchte, aus diversen Gründen. Aber auch da wieder dieser Perspektivwechsel. Man weiß, unsere Gesellschaft, unsere Sicherheit und auch unseren Wohlstand, dieses auf Knopfdruck geht Licht an und wenn wir Wasser haben wollen, haben wir das jederzeit und wenn wir was essen wollen, gehen wir quasi rund um die Uhr, können wir irgendwo einkaufen. Mir war immer bewusst, dass das großer Reichtum ist, aber ich weiß es seitdem nochmal ganz, ganz anders zu schätzen, weil die Gegend, wo ich war, wirklich zu den allerärmsten der Welt gehört und da einfach die Realität eine ganz, ganz andere ist.
Ne? Aufs Wort, ja. Und wo du es gerade gesagt hast, entschuldige bitte.
Alles gut. Sag du ruhig erstmal.
Wo du es gerade gesagt hast, Fabi, ich habe mich sofort in der Situation gesehen, wo ich gedacht habe, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Das ist, das muss der Wahnsinn gewesen sein an Erkenntnis. Und für mich ist es gerade so, dass ich mir denke, Junge, das sind Geschichten über die, das ist halt nicht alltäglich für dich, ne? Und trotzdem begegnen dir Menschen. Ein guter Kumpel von mir sitzt seit Jahren im Rollstuhl und ich habe mich aber nie damit auseinandergesetzt, das Ganze mal so zu sehen wie er. Und also mich flasht das gerade echt total.
Ja, das tut man ja in der Regel auch nicht. Man bringt den Menschen natürlich generell schon Respekt und Empathie entgegen,
Klar.
aber dieser Perspektivwechsel, der öffnet einem dann wirklich noch mal ganz anders die Augen, weil ich habe vorher nie darüber nachgedacht, wie problematisch alleine dieser Mobilitätsaspekt ist jeden Tag, ne? Wie gesagt, einfach das Ding, dass ich Leute fragen musste am Bahnsteig, können Sie mich gerade in den Zug heben, so, ne? Was ja auch vielleicht nicht angenehm ist, so als so hilfsbedürftig in Interaktion mit Menschen treten zu müssen, ne? Aber wie gesagt, da sind wir ja weit, weit gekommen, wenn man sich mittlerweile Bahnhöfe anguckt, Innenstädte anguckt, die sind mittlerweile ja häufig sehr, sehr gut umgestaltet, sodass das zumindest kein Aspekt mehr ist.
Hattest du, als du in diese Rolle geschlüpft bist, ein Schamgefühl? Ich frage deswegen, weil ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das war auch zu der Zeit, als wir zusammen gewohnt haben. Da habe ich mal bei so einem Kurzfilm mitgemacht und bin in die Rolle eines Obdachlosen geschlüpft. Natürlich in der eigenen Stadt ist noch mal ein bisschen was anderes, aber zum Programm gehörte eben auch sowas wie mit einem Einkaufswagen durch die Innenstadt fahren und halt, weiß ich nicht, Klamotten anzuhaben, die jetzt die man nicht so im Alltag tragen würde und so. Und mir war das gleichzeitig auch furchtbar peinlich. Also diesen Perspektivwechsel zu erleben, das erfordert eben auch so einen Sprung über den eigenen Schatten. So ging es mir zumindest in dem Fall. Ist natürlich ein anderes Kaliber. Nichtsdestotrotz musste ich gleich daran denken. Deswegen wäre so die Frage an dich, wie es dir damit erging.
Naja, du kanntest mich ja als jungen Menschen. Also es war mein Zivildienst und kurz danach haben wir uns ja kennengelernt. Und wenn es etwas gab, was ich damals nicht hatte, dann Schamgefühl, egal in welcher Hinsicht. Ja, keine Ahnung. Also nein, hatte ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre jetzt mit so einem obdachlosen Experiment in unserer eigenen Stadt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwie Scham bereitet hätte. Aber da habe ich damals überhaupt keine Berührungsängste gehabt. Also wir haben diese Hausaufgabe quasi bekommen auf diesem Zivi-Lehrgang und ich bin einfach losgezogen mit so einem, mal gucken, was der Tag so bringt. Also mehr so mit so einer Vorfreude, aber kein Stück irgendwie
Ah ja,
Scham
okay.
oder ja.
Okay, ja. Hast du es als Abenteuer irgendwie auch gesehen?
Voll, war es ja auch.
Klar.
Auf jeden Fall, Oberhausen ist die Heimat der jungen Frau, von der wir heute sprechen möchten, die wir kurz auf ihrem letzten Abend begleiten möchten. Und das Zentrum spielt am Rande eine Rolle, deswegen habe ich es so ein bisschen angesprochen und weil es eben neben diesem Gasometer wahrscheinlich das Einzige ist, was Menschen mit Oberhausen in Verbindung bringen.
Wüsste jetzt noch was, aber das ist, da sind wir dann direkt im Fall, entschuldige bitte.
Kannst du denn ja gleich mal irgendwie auflösen, was du meintest,
Nee,
weil
das mache ich jetzt nicht.
dann komme ich auf die junge Dame zu sprechen, um die es heute geht. Cindy Koch ist 1997 20 Jahre alt. Sie ist kurz davor, eine Ausbildung als Erzieherin zu beginnen, ist Mutter eines Kleinkindes, den hat sie mit 18 Jahren bekommen. Mit dem Vater, dem damaligen Partner, ist sie allerdings nicht mehr liiert und ja, sie zieht dieses Kind mit der deutlichen Unterstützung ihrer Familie groß, speziell ihre Mutter, also die Oma des Kindes, ist da sehr involviert. Die wohnen im selben Haus wie Cindy, das macht die Situation deutlich leichter. Sie hat so eine Dachgeschosswohnung, die Eltern wohnen unten im Haus und das ist natürlich golden, ne? Du kannst dann das Kind einfach mal ein, zwei Stockwerke runterbringen, kann ein bisschen bei Oma bleiben und gerade im Hinblick auf so eine bevorstehende Ausbildung ist das natürlich absolut top. Die würde man wahrscheinlich sonst gar nicht starten können. Generell wird diese Familienbande als relativ stark beschrieben. Der Bruder wohnt auch noch in diesem Mehrfamilienhaus in Oberhausen, Sterkrade. Sie ist da also sehr, sehr gut eingebettet mit ihrem Kind. Cindy Koch wird als eine lebenslustige junge Frau beschrieben, offen, outgoing, hat einen großen Bekanntenkreis, ist allgemein beliebt und ja, ist halt eine junge Frau, die das Leben genießt, sagen wir mal so. Und so ist sie eben auch eine junge Frau, die unheimlich gerne feiern geht und Party macht, wie wir das in unseren jungen Jahren auch getan haben. Und eine dieser Partynächte eben im August 1997, die wird ihr dann zum Verhängnis werden. Cindy trifft sich am 9. August mit einer guten Freundin und die beiden, die glühen so ein bisschen vor. Vorher hat sie einen gemütlichen Tag mit ihrer Familie verbracht, so Kaffee und Kuchen mit der Mutter und mit den Brüdern gegrillt. Ihr Kind, ich glaube, sie hatte einen Sohn. Da, ich habe das irgendwie gar nicht so hundertprozentig nachgehalten, weil dieses Kind keine große Rolle spielt, aber ich bin mir sehr sicher, sie hat einen Sohn. Den hat sie dann quasi an die Oma übergeben. Also man hat, wie gesagt, so ein bisschen Kaffee und Kuchen und dann im Garten des Hauses gegrillt mit der ganzen Familie und sie hat dann eben das Kind dagelassen und sich später auf den Weg zum Vorglühen mit einer Freundin gemacht. Sie schickt schon voraus, dass sie ihm am nächsten Tag, so Sonntag, also es ist ein Sonntag, also Samstag ist dieser Tag, wo sie feiern geht, sie schickt schon voraus, dass sie ihn sonntags irgendwann am frühen Nachmittag abholen will. Also sie will feiern, sie will ausschlafen und dann irgendwann runter zu ihrer Mutter gehen, das Kind abholen. Es gibt keine feste Uhrzeit. Cindy leiht sich von ihrer Mutter deren Auto, einen schwarzen Renault 5, und macht sich dann damit auf den Weg mit ihrer Freundin Sandy zum, wie gesagt, Vorglühen und später dann eben ins Zentrum zum ersten Ziel des Abends. Im Zentrum befinden sich 1997 zwei Diskotheken. Die eine heißt Lollipop, die andere habe ich nicht recherchiert und in diesem Lollipop, Fun. Da haben die beiden 1997...
Fun und Lollipop, genau.
Ach, Fun, genau. Ja, stimmt, so war es. Aber in diesem Lollipop, da hat man den Abend offensichtlich begonnen. Da gibt es so Videoaufnahmen aus diesem Eingangsbereich des Lollipop. Da sieht man Cindy mit ihrer Freundin stehen und ja, einfach ganz normal sprechen, eine Zigarette rauchen. Also, was man halt so tut partymäßig. Die beiden Frauen beschließen allerdings so zwischen 11, 10:15 etwa, Quatsch, da bin ich kurz durcheinander gekommen, 10:45, da sieht man sie auf dieser Aufnahme der Überwachungskamera. Die beiden sind etwa 4 Stunden in diesem Lollipop. Gegen 3 Uhr beschließen beide dann noch in die Turbinenhalle in Oberhausen weiterzufahren. Das war wahrscheinlich das dritte Monument, was du nennen wolltest. Ich glaube, ich bin mal da gewesen, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall auch eine große Veranstaltungshalle, auch eine Diskothek und zwischen eben der Turbinenhalle und dem Zentro liegen nur ein paar Minuten mit dem Auto. Das hat man relativ schnell geschafft, diesen Transfer. Die beiden beschließen also so 3 Uhr morgens dann doch noch in die Turbinenhalle weiterzufahren und da noch weiter zu feiern. Aus welchem Grund auch immer bleiben die beiden aber nur 1/2 Stunde da. Also irgendwie hat es da vielleicht den beiden nicht gefallen. Cindy ist, glaube ich, auch so latent genervt, weil sie peripher mitbekommen hat, dass ein Ex-Partner von ihr da in dieser Turbinenhalle unterwegs ist und auf den wollte sie nicht treffen. Also die waren jetzt nicht unbedingt verfeindet, aber sie hatte auch keinen Bock auf den an so einem Partyabend. Und so macht man sich nach 1/2 Stunde in der Turbinenhalle wieder auf den Weg ins Lollipop, also wo man zuvor gefeiert hat. Da bleiben sie aber auch nicht lange, wirklich kurz. Und man macht sich dann gegen 4 Uhr auf den Heimweg, schnappt noch was bei McDonald's, wie man das halt so macht nach so einer Partynacht. Und etwa 3:45 erinnert sich Cindys Freundin, setzt Cindy sie zu Hause ab. Also man hat da ein relativ klares Bild von dieser Nacht und eben aufgrund der Tatsache, dass diese Freundin relativ lange mit Cindy unterwegs war, wusste man auch oder hat man auch einen relativ klaren Zeitstrahl dieser Nacht. Cindys Freundin bietet ihr an, bei ihr zu übernachten. Das lehnt Cindy aber ab. Sie muss dann offensichtlich alleine in ihre Wohnung nach Oberhausen-Stärkrade zurückgekommen sein. Die Mutter hört das im Treppenhaus, die hatte, wie so viele Mütter, so ein bisschen Probleme damit zu schlafen, wenn das Kind unterwegs ist und ist einfach wach geblieben. Und so hört sie, dass Cindy zwischen 4:20 und 4:30 nach Hause kommt, die Treppen in diese Dachgeschosswohnung nach oben geht. Das macht diesen Fall ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, gruselig oder hat ihn mir so hängen lassen in meinem Kopf, dass eben diese Hellhörigkeit des Treppenhauses ja auch nochmal so ein bisschen so eine besondere Atmosphäre erzeugt, ne? Dass die Mutter eben dann später auch mitbekommt, dass Cindy eben nicht mehr alleine wiederkommt. Aber ich nehme das jetzt hier vorweg. Also sie kommt nach Hause, die Mutter hört das, ist beruhigt, denkt, ihre Tochter ist jetzt zu Hause von dieser Partynacht. Die bleibt aber nur circa 10 Minuten, scheint sich offensichtlich umgezogen zu haben in ihrer Wohnung und verlässt dann nochmal die Wohnung, was die Mutter natürlich irritiert, dass sie dann ihre Tochter wieder gehen hört.
Finde ich an diesem Fall so das ganz, ganz Fürchterliche, ne? Du hast an dieser Stelle einen Partyabend wie zigtausende, den wahrscheinlich erlebt haben in den 90ern irgendwo im Ruhrgebiet, in Bayern, in Frankreich vielleicht, keine Ahnung. Und es hätte ein großartiger Partyabend sein können. Die Uhrzeit ist ja dementsprechend und alles fein, alles gut. Und dann zieht sie halt nochmal los. Und das ist am Ende das, wo du sagst, ja, da nimmt die Geschichte dann eine ganz fürchterliche Wendung.
Ich frage mich, warum sie da nochmal loszieht. Also ob es da einfach nur so ein Impuls war, so ein ich will jetzt noch nicht schlafen, ich habe noch Bock zu feiern. Oder ob es wirklich da ein konkretes Ziel gab, eben nochmal in die Turbinenhalle zu fahren. Also ob sie da vielleicht jemanden gesehen hat, den sie flüchtig kannte und hoffte dann an diesem Abend ansprechen zu können. Also so ein ist da auf jemanden abgesehen hatte, wenn du weißt, was ich meine, um es jetzt mal so salopp zu formulieren. Es ist so schade, dass man das nicht klären kann. War es einfach so ein kurzes, ich hab Bock weiter zu feiern, oder ist sie schon mit einer bestimmten Zielsetzung wieder zurückgefahren? Das kann man eben leider nicht rekonstruieren.
Also man hört ja raus, dass es Sandy auch nicht weiß. Ansonsten hätten die beiden ja irgendwie darüber miteinander gesprochen und offensichtlich, weil Sandy eben nach Hause gegangen ist, wusste sie vielleicht nicht unbedingt was davon, was Cindy davor hatte. Und das würde für mich auch darauf deuten, dass sie da irgendwie so einen geheimen Plan noch hatte. Es muss mehr gewesen sein, als ich habe noch Lust zu feiern und bring dich mal nach Hause, dann ziehe ich wieder los.
Ja, wir kommen da später noch zu, wenn wir spekulieren. Tatsächlich ist das auch die Erklärung, zu der ich neige, wenn wir darüber sprechen, was hier vielleicht passiert sein könnte. Cindy fährt jedenfalls nach diesem 10-minütigen Aufenthalt zu Hause. Sie zieht sich um. Auch das könnte ja darauf hindeuten, dass sie da noch was vorhatte. Also klar, vielleicht waren die Klamotten einfach durchgeschwitzt, vielleicht hat sie Getränke drauf verschüttet. Ne? Ich meine, so eine Partynacht von 5, 6 Stunden, die geht oft nicht spurlos an dem Outfit vorbei. Aber vielleicht wollte sie eben irgendwas anziehen, worin sie sich noch wohler fühlt, was vielleicht ein bisschen sexier ist, ne, um dann eben jemanden damit zu beeindrucken. Wie gesagt, wir
Ja.
kommen dazu, was ich denke, später.
Aber in der Turbinenhalle, in die sie ge wieder gehen wollte, ist das so, dass sie wieder in die Turbinenhalle ging?
Exakt, ja.
Ja, da traf sie aber auch zuvor ihren Ex-Freund, richtig?
Sie hat ihn nicht getroffen. Also es gab kein Aufeinandertreffen. Sie hat den wahrgenommen und sie hat von Leuten, die sie kannte, erfahren, dass der da ist. Dazu habe ich auch einen Ermittler-O-Ton.
Es gab da halt einen Ex-Freund, den sie auch da getroffen hat. Das war ihrerseits auch nicht so schön, das hat die Freundin noch geschildert, weil sie da halt noch ein bisschen Gefühle hatte, wie man es kennt. Halt, wenn die Beziehung zu Ende geht, dann ist das nicht immer ganz schön, sondern hat noch irgendwie Gefühle da.
Also wie gesagt, relativ unspektakulär. Sie wusste, der ist da und sie wollte dem einfach nicht über den Weg laufen. Das ist so, ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwie, welche Form von Konflikt es da gab. Ich glaube, da gab es jetzt keine tiefe Feindschaft oder so. Die hatte einfach keinen Bock auf den. Ist jetzt nichts Ultradramatisches, glaube ich, gewesen.
Ja, was ich halt nur finde, ist halt, wenn sie nach Hause geht, um sich irgendwie, keine Ahnung, anders anzuziehen, um sich so ein bisschen, wie soll man sagen, in Schale zu werfen, um zu beeindrucken, dann würde das ja eigentlich dem fast schon widersprechen, dass sie dem Ex-Freund nicht auffallen möchte. Also wenn es so sein sollte, dass dort ein anderer Typ war oder wer auch immer, den sie da irgendwie beeindrucken wollte, dann würde das ja auch gleichzeitig bedeuten, dass sie sich in dieser neuen Kleidung dann trotzdem vor ihrem Ex-Freund verstecken müsste.
Das ist ja scheißegal, das kann ja passieren. Also die Turbinenhalle ist relativ groß. Man kann rekonstruieren, dass zu diesem Zeitpunkt am Sonntagmorgen gegen 5, als sie zurückkehrt, immer noch circa 2500 Menschen da drin feiern. Also das ist schon auch
Oh, okay.
das ist eine Menge.
Ja.
Und dann hast du eben eine Disco, die natürlich aufgrund der Beleuchtungssituation das auch einfach zulässt, dass du jemanden auch aus dem Weg gehst. Aber sie kommt dort eben relativ schnell offenbar in Kontakt mit zwei jungen Männern, mit denen wird sie immer wieder gesehen. Ich weiß halt nicht, ob es eine Zufallsbekanntschaft war an diesem Abend, ob man sich da so spontan kennengelernt hat. Ich habe immer so das Gefühl, eben das erklärt dann auch dieses Nachhausekommen und wieder zurückfahren, dass sie vielleicht zumindest einen dieser beiden Jungs schon kannte, vielleicht irgendwie auch schon latent so ein bisschen Interesse hatte, Auge drauf geworfen und dann an diesem Abend so die Chance gesehen hat, den jetzt irgendwie in freier Wildbahn kennenzulernen.
Was aber dann unter Berücksichtigung der vielen Menschen vor Ort auch bedeuten würde, dass sie erstmal auf die Suche gehen muss.
Klar.
Wir haben 1997, also Handys waren jetzt noch nicht so gerade in und von daher auch ein riesiges Unterfangen, ihn dort zu finden.
Ja, aber kein unmögliches.
Das sind zwei Bekannte aus der Schule gewesen, hat mir Ermittler Dustin Wisniewski gesagt. Und dementsprechend kannte sie die beiden natürlich, dass da nie was gewesen ist zwischen den beiden. Und Cindy, das wollte er mir so nicht bestätigen. Das haben die Ermittler nie komplett rekonstruieren können. Fakt ist aber letzten Endes, dass die sich halt wohl aus der Schule kannten.
Die meinte ich nicht. Also auf die wollte ich natürlich jetzt auch noch zu sprechen kommen, denn die trifft sie ja nachweislich. Aber wir wissen ja auch, aufgrund der Zeugenaussagen und der Erklärungen über diesen Abend, der Zeugenaussagen zu diesem Abend, dass sie eben auch mit zwei nicht identifizierten jungen Männern gesprochen hat und mit denen viel Zeit verbracht hat. Und die Polizei vermeint ja oder legt es sehr, sehr nahe, dass einer davon der wahrscheinliche Täter sein könnte, aufgrund von Fakten, auf die wir später noch kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eben auch die vielleicht schon flüchtig vorher kannte und dass keine Zufallsbekanntschaft an diesem Abend war. Egal, du hast recht, sie lernt eben nicht nur diese Leute kennen oder spricht mit diesen Leuten, sie trifft auch alte Schulbekannte. Und die sind relativ froh, dass sie Cindy treffen, denn die haben dann dadurch so ein bisschen die Möglichkeit, wieder nach Hause gefahren zu werden von Cindy. Die feiern da und machen mit ihr aus, dass sie die dann später nach Hause bringt. Und dadurch, weil sie eben die Mitfahrgelegenheit in Spee war, stand sie immer so ein bisschen unter Beobachtung dieser Schulfreunde, weil die eben nicht quasi ihren Abgang verpassen wollten, um dann doch laufen zu müssen.
Man muss auch sagen, die hatten ja auch eine Grundmotivation, die ganze Situation zu beobachten und diesen Menschen da zu beobachten, weil man mal vorher verabredet hatte, dass die Cindy die beiden quasi mit nach Hause nimmt. Und deswegen, man kennt es vielleicht noch selber, irgendwie, wenn man dann eine Möglichkeit hat, irgendwie nach Hause zu kommen, dann ist natürlich die Person erstmal total interessant und möchte man jetzt erstmal auch so schnell nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen ist denen halt auch sofort diese männliche Person dort aufgefallen.
Das kennt man auch noch aus den Partyzeiten, ne?
Das kennt man viel zu gut, ja. Cindy trinkt normalerweise keinen Alkohol. An diesem Abend allerdings wird sie mit mehreren Mischgetränken gesehen, primär Whisky-Cola. Und das kommt Zeugen so ein bisschen seltsam out of character vor, weil das eben etwas ist, was sie normalerweise nie tut. Das muss jetzt auch nichts heißen. Aber auch das sehe ich dann immer so ein bisschen als vielleicht Bestätigung für meine Theorie, dass sie diese beiden Verdächtigen vorher schon kannte und sich dann da vielleicht so ein bisschen Mut angetrunken hat, da irgendwie das Gespräch zu eröffnen. Jedenfalls wird später bei ihr ein Alkoholwert von 0,8 Promille festgestellt. Das ist auf jeden Fall für jemanden, der gar nichts gewöhnt ist, schon gar nicht schlecht. Wie schon bereits gesagt, diese Schulfreunde, die halten sie so ein bisschen unter Beobachtung, um eben dann schnell nach Hause zu kommen, wenn sie fahren möchte, wenn sie Anstalten macht zu fahren. Und so wissen wir, dass Cindy sich dann im Laufe der Nacht mit zwei unbekannten Männern an der Tanzfläche unterhält. Die standen an so einem Stehtisch und waren dann da offensichtlich in ein relativ angeregtes Gespräch vertieft, das wollte ich sagen. Der eine soll etwa 1,80 bis 1,85 groß und schlank gewesen sein, circa 25, glattes, dunkles Haar. Beide werden so als südländische Typen beschrieben. In vielen Aussagen, auch in einem der Polizei-O-Töne, fällt immer wieder das Wort türkische Erscheinung. Also das war dann wahrscheinlich so das Erste, woran dann die Leute damals 97 in dieser Disco gedacht haben, die das Aussehen dieser beiden Menschen beschreibend. Der zweite war etwas größer, so um die 1,90 und hatte eine sportliche, relativ muskulöse Figur, auch so um die 25 Jahre alt, langes, schulterlanges, schwarzes Haar und trug eine dunkle Hose und ein dunkles Tanktop. Die beiden Schulfreunde von Cindy kannten diese Männer nicht und deren Identität konnte bisher nicht geklärt werden. Also man hat da natürlich im Club rumgefragt, da kannte die niemand und die haben sich auch im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung nicht gemeldet.
Wir suchen einen südländischen Tätertyp, so wird er zumindest beschrieben, möglicherweise auch türkisch, so wird er zumindest genannt. Circa 1,80 bis 85 groß, ja, lange Haare. Er war auch sehr muskulös gebaut, hat einen dunklen Hauttyp, so wurde er auch beschrieben, also einen dunklen Ton, typisch südländisch. Kurzärmeliges Oberteil, so ein Feinripp-Shirt, schwarze Farbe und eine Jeanshose, eine dunkle Jeanshose. Das hat er getragen an dem Abend.
Kurz vor Schließung der Turbinenhalle, gegen 7 Uhr morgens, geht Cindy nochmal auf Toilette und verlässt dann die Diskothek durch den Kassenbereich. Sie hat da einen Mann bei sich, das kann auch wieder von Zeugen bestätigt werden, die ihren Weg durch diesen Kassenbereich gesehen haben. Der konnte allerdings nicht so richtig beschrieben werden, da hat keiner drauf geachtet, weil es eben so die frühen Morgenstunden war. Die Disco hat so ein bisschen schon so diese Auflösungserscheinungen gezeigt, Menschen kommen und gehen. Oberflächliche Beschreibungen legen aber nahe, dass der Mann, mit dem sie da gegangen ist, einer dieser beiden Unbekannten gewesen sein könnte, mit denen sie an der Tanzfläche stand. Die Polizei rekonstruiert ihren Heimweg. Das kann man jetzt daran festmachen, wann sie die Turbinenhalle verlassen hat und wann sie angekommen ist. Denn Cindys Mutter hört erneut das Nachhausekommen. Die hat immer noch nicht geschlafen oder immer noch nur sehr schlecht geschlafen. Und aufgrund der zurückgelegten Zeit kann man den Rückfahrweg konstruieren. Man weiß, dass Cindy Beifahrerin war aufgrund des Alkoholpegels und weil ihre Mutter das gesehen hat. Also der unbekannte Mann muss gefahren sein. Und das legt nahe, dass er sich in Oberhausen auskannte. Denn diese Strecke, die er gefahren ist, von der Turbinenhalle zu Cindy nach Hause, das war ein relativ direkter Weg, der aber viele Schleichwege beinhaltete. Und das spricht dafür, dass der sich eben ganz gut auskannte oder natürlich sie ihm sehr genau den Weg beschrieben hat. Aber wahrscheinlich wird er den so oder so gekannt haben.
Das ist auch gar nicht weit. Also von der Turbinenhalle zu der Wohnanschrift der Cindy damals war das echt ein ganz kurzer Weg. In meiner Erinnerung waren das 5 bis 10 Minuten Fahrzeit, wenn überhaupt. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Schleichwege, ne? Der halt über Felder führt oder durch ein Industriegebiet führt. Man hat es versucht zu rekonstruieren, wie sie jetzt genau nach Hause gefahren ist, weiß man natürlich nicht, weil wir da jetzt auch nicht die passenden Zeugenaussagen haben, die das noch beobachten konnten. Aber es gibt eine Wegzeitberechnung und wir haben eine ungefähre Vermutung, wie die Strecke gewesen ist.
Kurz nach 7, 10 nach 7 kommt das Paar dann an Cindys Haus an Cindys Wohnhaus. Die Mutter, wie gesagt, hat nicht gut geschlafen. Die wartet, dass die Tochter nach Hause kommt. Sie sieht, dass das Auto vor dem Haus einparkt. Sie sieht Cindy auf dem Beifahrersitz. Sie kann aber den Fahrersitz nicht sehen. Sie will dann so an der Tür lauschen zum Treppenhaus. Das ist, wie gesagt, ein bisschen hellhörig. Und sie hört auf jeden Fall, dass Cindy in Begleitung ist, dass die beiden sich unterhalten, dass da auch gelacht wird, dass da definitiv ein Mann bei ihr ist aufgrund der Stimme. Und sie vermutet, dass der so Stiefel trägt, so schwere Lederschuhe, weil seine Schritte sehr, sehr stark klingen. Sie kann aber auch durch den Türspion nichts erkennen. Also es gibt keinerlei Sichtkontakt diesen Mann betreffend. Sie hört ihn dann nur im Treppenhaus.
Halt ganz besonders tragisch, ne, muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Also, dass sie den mutmaßlichen Täter, da können wir von ausgehen, nie gesehen hat. Zum einen hätte sie die Möglichkeit gehabt, als er ausgestiegen ist auf der Fahrerseite, da war allerdings so ein Vordach vor. Und genau da hat sie ihn eben nicht sehen können. Und der Türspion, da hing irgendwas vor, es müsste ein Kranz ein oder sowas. Genau, und an der Stelle hat sie ihn dann eben das zweite Mal nicht sehen können und das macht diesen Fall halt so besonders tragisch, finde ich.
Ja, genau, also es gab zwei im Prinzip sehr gute Möglichkeiten, aber aufgrund des Einparkwinkels des Autos war da dieses Vordach im Weg und dann genau der Türspion, da hing so ein Blumengesteck vor, so ein Kranz, was dann die Sicht eingeschränkt hat. Natürlich maximales Pech, ne? Also quasi beide Möglichkeiten der in Augenscheinnahme dieses Begleiters einfach vereitelt.
Und auch da hätte das Ganze theoretisch ja noch verhindert werden können, ne? Also, oder man hätte zumindest sich mal drüber unterhalten und dann hätte die Mutter einen Eindruck gehabt, wer ist denn der Typ überhaupt? Und also, jedenfalls vorausgesetzt, sie geht in dem Moment raus. Das ist ja auch
Genau.
nicht so sicher. Die Mutter, so sagte es mir, Dustin Wisniewski, hätte ihre Tochter am nächsten Tag schlafen lassen, weil sie der Meinung gewesen ist, die hat lange und ausgiebig gefeiert und wollte da auch nicht stören. Und möglicherweise hätte sie das an dem Abend, als sie mit dem mutmaßlichen Täter dann nach oben ist, vielleicht auch nicht gemacht. Aber das sind halt alles so Dinge, hätte, wäre, könnte. Finde ich schlimm, finde ich ganz, ganz schlimm.
Also ich finde, sie hatte eine erwachsene Tochter und es ist halt einfach ein anderes Kaliber, als wenn du irgendwie ein Teenager-Kind hast.
Klar.
Und da kannst du nicht einfach halt hingehen und sagen, hallo, ich bin übrigens die Mutter und wer bist du denn? So, ne? Auch wenn sie das wahrscheinlich am liebsten gemacht hätte. Ich glaube, wahrscheinlich musste sie sich an dieser Stelle der Frieden willen auch zurückhalten und ich denke einfach, wahrscheinlich wäre es so, dass war es einfach wirklich Schicksal mit diesem Kranz, der da irgendwie vor der Tür hing und diesem Vordach, dass sie halt die Person nicht sehen konnte. Gleichwohl hätte sie wahrscheinlich dann auch nichts mehr daran verhindern können, da sie wahrscheinlich eben genau aus diesem Grund der Rücksicht eben auch nicht irgendwie unten angetanzt wäre.
Sie wird sich natürlich trotzdem, sie wird sich trotzdem Vorwürfe gemacht haben, ne? Also hätte sie die Tür geöffnet, das hat Mike
Das
ja
ist
angef.
das, was ich meinte, ja. Also, dass du es in dem Moment natürlich nicht machst, weil du da natürlich keinen, also im schlimmsten Fall haut der Typ dann ab und du hast deiner Tochter den Abend versaut. Dann bist du die
Ja.
Böse und, aber die Möglichkeit hätte halt
Genau.
bestanden, das ist das, was ich sagen wollte. Maximal tragisch, ja.
Genau, aber so hätte sie die Tür geöffnet, hätte es irgendein wahrscheinlich sehr unangenehmen Smalltalk gegeben, ne? Aber dieser junge Mann hätte eben im Hinterkopf gehabt, dann später in der Wohnung, wenn ihn dann vielleicht irgendwelche Wut überkommen hätte, man weiß ja nicht, was passiert ist,
Genau.
scheiße, ich bin gesehen worden, die Mutter hat mich
Ja,
gesehen,
genau. Ja, auf jeden Fall.
ich muss den Ball hier sehr, sehr flach halten, ne?
100 Pro. Und gleichzeitig muss man sich halt auch fragen, ob Cindy ihm nichts davon erzählt hat, wer noch in dem Haus wohnt. Ihm muss ja mal mindestens aufgefallen sein, dass es ein recht großes Haus ist und dass es wahrscheinlich auch verschiedene Parteien gibt. Das heißt also, die Gefahr beobachtet zu werden, auch beim Aussteigen aus dem Auto und beim Eintritt in das Haus hinein, die war auf jeden Fall bekannt. Die muss ihm bewusst gewesen sein.
Ja, und in den frühen Morgenstunden, eben kurz nach 7 im August, da ist es halt um die Uhrzeit auch schon relativ hell, da kann man sich nicht mehr so im Dunkel der Nacht verstecken, ne?
Auf jeden Fall, das ist also für viele beginnt auch samstags oder sonntags dann schon der Tag. Irgendwie, keine Ahnung, auf dem Weg zum Bäcker Brötchen holen oder was auch immer, Sport machen.
Auch wenn Cindys Mutter die Begleitung nicht sehen kann und auch Cindy dann im Treppenhaus nicht mehr sehen kann aufgrund dieses Blumengestecks, so kann sie, wie gesagt, die Stimmen hören und für sie entsteht der Eindruck einer ausgelassenen Stimmung. Also sie hört ihre Tochter lachen und so von der allgemeinen Stimmklangfarbe her würde sie davon ausgehen. Also sie klingt entspannt und als ob sie sich wohlfühlen würde. Also sie scheint
Ja,
da.
nochmal, ist ja nochmal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nochmal ein Grund mehr, dass du nicht dazwischen gehst, ne? Also als Mutter, dann freust du dich für dein Kind und ja, dann hat sie einen schönen Abend und das gönnst du dem Kind wahrscheinlich auch und kümmerst dich dann eher um das Enkelkind und so weiter und so fort, hältst ihr den Rücken frei.
Das macht es halt aber auch nochmal irgendwie grausamer, weil man sich fragt, was dann in der Kürze der Zeit noch passiert ist, um die Situation dann derart eskalieren zu lassen, dass es eben zu einem Mord kommt. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Am nächsten Tag ist, wie gesagt, Cindys Mutter erstmal relativ entspannt, denn Cindy hatte angekündigt, auf jeden Fall nicht vor Nachmittag runterzukommen, um ihren Sohn zu holen. Aber auch so im Laufe des Tages lässt sich ihre ansonsten eigentlich sehr zuverlässige Tochter nicht blicken. Das Abendessen verstreicht und Cindy ist noch immer nicht runtergekommen. Und in Cindys Mutter tobt jetzt so ein bisschen so ein innerer Kampf. Auf der einen Seite ist das komisch und das passt nicht zu ihrer Tochter. Auf der anderen Seite weiß sie halt auch, dass die erst nach 7 Uhr nach Hause gekommen ist, dass da jemand bei war, eine männliche Begleitung. Also Partynacht und noch eine männliche Begleitung und sie möchte ihrer Tochter einfach jetzt diesen Tag irgendwie Regeneration gönnen. Sie hat auch nicht mitbekommen, ob die Begleitung wieder gegangen ist. Also es kann auch sein, dass der noch da ist und die beiden vielleicht noch irgendwie eine gute Zeit haben. Aber es ist auf jeden Fall uncharakteristisch für Cindy, nicht zumindest Bescheid zu sagen, dass sie so spät erst runterkommt.
so wie ich es aus den Vernehmungen verstanden habe, die ich gelesen habe, ist es so gewesen, dass sie ja ihre Tochter einfach ausschlafen lassen wollte und dass es jetzt nicht unüblich war, dass sie so lange genächtigt hat nach so einem Partyabend.
Gegen 8:30 beschließt sie sich dann, Cindys Wohnung zu betreten. Also sie klingelt erst mehrfach und öffnet dann die Wohnung. Sie hat halt auch einen Schlüssel für die Wohnung ihrer Tochter. Die Wohnung wirkt so ein bisschen unaufgeräumt. Also der Ermittler wird es später beschreiben, dass man in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung relativ schnell sehen konnte, dass es da ein dynamisches Kampfgeschehen offensichtlich gab. Also so, ich stelle mir vor, dass da wahrscheinlich irgendwelche Möbel verrückt und umgestoßen sind, aber nicht jetzt im ganz großen Stil, sonst wären wahrscheinlich Leute im Haus wach geworden. Aber es gibt offensichtlich Spuren, die darauf hindeuten, dass da irgendwas passiert ist. Und als die Mutter den Schlafbereich ihrer Tochter betritt, findet sie da ihre Tochter im Bett liegend vor. Es ist relativ schnell ersichtlich, dass Cindy Koch tot ist. Sie weist mehrere Messerstiche auf und die Tatwaffe, das Messer, ist direkt aufzufinden. Es steckt nämlich noch in ihrem Hals. Also das ist quasi vor Ort verblieben.
Was genau Todesursache gewesen ist, das ist tatsächlich immer wieder in verschiedenen Medien unterschiedlich berichtet worden. Wochenanzeiger beispielsweise, ein Magazin aus dem Ruhrgebiet, hat damals geschrieben, dass Cindy Koch erstochen worden ist. Du hast es gerade schon gesagt. Im Podcast Mord im Pott ist von Erdrosseln die Rede. Der Westen beruft sich auf das Obduktionsergebnis. Demnach hat der Mörder mehrfach auf sie eingestochen. Einer dieser Stiche soll dann letzten Endes tödlich gewesen sein. Was genau letzten Endes die Todesursache gewesen ist, hat mir Mordermittler Dustin Wisniewski nicht verraten. Er sagt, das ist Täterwissen und das öffentlich zu besprechen, hätte dann letzten Endes die Konsequenz. Falls es dann irgendwann doch nochmal zu einem Mordprozess kommen sollte, hätte das logischerweise dann eben weniger Beweiskraft oder keine Beweiskraft mehr, so ist korrekt.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass, oder wir wissen auf jeden Fall, dass gewürgt und gestochen bzw. geschnitten wurde. Also der Körper wies Stich- und Schnittwunden auf. Das Messer steckte, wie gesagt, im Hals. Man kann aber eben auch davon ausgehen, dass stark gedrosselt wurde. Und wie das jetzt genau zusammenhing, ob sie vielleicht bewusstlos gewürgt wurde und dann final erstochen, wie auch immer, das weiß man nicht. Aber man weiß auf jeden Fall, wie du schon sagst, dass es ein Tatgeschehen von großer Brutalität war und eben nicht eine Attacke, also eben dieses Stechen und Schneiden alleine gereicht hat, sondern sie auf jeden Fall auch noch gewürgt wurde. Dieses Würgen könnte auch Grund dafür sein, dass es einfach auch keinen Schrei oder so von ihr gab. Also man hat zwar relativ schnell gemerkt, das hat Dustin Wisniewski auch im O-Ton gesagt.
Wenn man jetzt den Tatort betrachtet, das war halt oben in der Dachgeschosswohnung. Man hat, das sind zwei Raumwohnungen ungefähr. Es gibt ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine Küche. Und das Zimmer, was halt als der engere Tatort ist, ist halt das Schlafzimmer. Und da kann man halt feststellen, dass da ein Kampf stattgefunden hat.
Dass es da also ein Kampfgeschehen in der Wohnung gab, dass das auch für Ermittler direkt offensichtlich war. Aber eben niemand irgendwie einen Schrei gehört hat und das möglicherweise dafür sprechen könnte, dass der Täter eben schnell ihr den Mund zugehalten hat oder eben schnell die Kontrolle über so einen Kehlengriff gesucht hat, ihr eben die Luft genommen hat zum Schreien, da vielleicht auch ehrlich gesagt schon ganz gezielt vorgegangen ist und wusste, was er tut, ne? Also dieses Unterbinden von der Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, das könnte schon sehr gezielt erfolgt sein. Die Tatwaffen, die Messer, die benutzt wurden, waren mehrere Messer aus der Küche von Cindy Koch. Also die hat der Täter nicht mitgebracht, die hat er da opportunistisch benutzt. Man weiß eben auch aufgrund dieser Tatsache nicht, ob er mit einer Mordabsicht schon die Wohnung betreten hat oder ob es da eben in der Kürze der Zeit in diesen frühen Morgenstunden zu irgendeinem Streit kam, der dann eben ihn so weit gebracht hat, dass er diesen Mordgedanken gefasst hat. Und da fragt man sich natürlich, was könnte das gewesen sein, was ihn so auf die Palme gebracht hat, und da ist man dann vielleicht relativ schnell beim verweigerten Sexualakt, ne? Dass er da mitgegangen ist in der Hoffnung, dass da was dann geht bei ihr in der Wohnung und sie das dann vielleicht doch nicht wollte, verweigert hat und er das nicht akzeptieren wollte. Das ist so eins der Szenarien, die sich dann natürlich irgendwie aufdrängen. Oder natürlich, dass er von vornherein, warum auch immer, schon eine Mordabsicht gehegt hat. Wie siehst du das? Was sind so deine, Maike? Ich meine, du hast dich denn mit dem Fall befasst. Wenn du dich da irgendwie versucht hast reinzuversetzen, was denkst du, was da in diesen frühen Morgenstunden passiert ist? Was scheint dir am wahrscheinlichsten?
Wir sind da natürlich im absoluten Bereich der Spekulation. Ne? Normalerweise sage ich, an Spekulationen beteilige ich mich nicht. Es deutet aber wahnsinnig viel einfach darauf hin, dass da irgendwas komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Woran es letzten Endes gelegen hat, das kann ich nicht sagen, das will ich nicht sagen. Ich bin kein Ermittler. Fakt ist aber, dass das Ganze eben ja maximal brutal gelaufen ist. Das hat mir Dustin Wisniewski so bestätigt und ja, dementsprechend eine ganz, ganz finstere Angelegenheit. Ja.
Wie sieht es denn aus mit DNA-Spuren? Ich meine, 1997, das ist, glaube ich, dann sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Thema, dass es diese Ermittlungstechnologie noch nicht so weit fortgeschritten war.
Genau, es gibt DNA-Spuren, dazu kommen wir gleich noch. Die DNA-Technik war damals in den Kinderschuhen, aber es gab genug Rückstellungsproben, also es gab Proben für spätere Auswertungen. Es sind auch Auswertungen dann jetzt in jüngerer Vergangenheit vorgenommen worden. Und es gibt auch noch Proben, die aufgehoben wurden für spätere Auswertungen. Also DNA gibt es da genug. In welcher Form die aufgefunden wurden, keine Ahnung, ob es vielleicht auch Blutspuren vom Täter waren. Wir hatten das mal oder vielleicht auch schon häufiger angesprochen. Bei Angriffen mit dem Messer findet man eigentlich fast immer auch Täterblut, weil den meisten Menschen nicht bewusst ist, wie man ein Messer richtig hält im Einsatz gegen einen Menschen, sage ich mal. Die meisten Menschen haben keine Ausbildung im Messerkampf. Ja. Die meisten handelsüblichen Messer, gerade auch so Küchenmesser, sind auch gar nicht dafür gemacht, für sowas geführt zu werden. Die haben dann keinen Handschutz oder so. Da gleitet dann die Hand schnell von dem Griff in die Klinge, wenn alles blutig und rutschig wird. Man verletzt sich dabei. Und also meistens verletzt sich der Täter selber. Also ich gehe davon aus, dass das Blut oder die DNA, die gefunden wurde vom Täter, hier in Form von Täterblut gefunden wurde. Was man auf jeden Fall sagen kann, Mike, du hast gesagt, du möchtest dich nicht ins Reich der Spekulation begeben, das respektiere ich total. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, was da passiert ist an diesem Morgen des 10. August. Das muss den Täter unglaublich wütend gemacht haben. Also diese Art und Weise des Ermordens, dieses Würgen, Schneiden, Stechen, die Tatwaffe im Hals stecken lassen, das spricht für sehr, sehr viel Wut und auch für ein krasses Gewaltpotenzial. Also da ist sehr viel zusammengekommen.
Absolut.
Täter-DNA wird wohl auch im Auto der Mutter, also das, was Cindy an diesem Abend benutzt hat, sichergestellt. Wahrscheinlich im Sinne von Hautschuppen, Haaren, was auch immer. Fingerabdrücke werden natürlich gefunden. Also die Person hat keine Handschuhe getragen, was dann wieder natürlich dafür spricht, dass der Mord eben nicht geplant war oder dass die Person sich einfach super sicher war, weil sie noch nie mit der Polizei in Kontakt gekommen ist. Diese Fingerabdruckspuren werden natürlich dann durch alle möglichen Datenbanken gejagt, auch die DNA, aber die stimmt mit nichts überein. Also man kann auf jeden Fall sagen, wer dieser Täter auch war, der ist noch nie derart mit dem Gesetz in Konflikt getreten, dass er Fingerabdrücke oder eben eine DNA-Spur abgeben musste, denn auch in internationalen Datenbanken findet sich da nichts. Die sind alle verglichen worden. Das hat Ermittler Wisniewski auch gesagt, der jetzt an diesem Cold Case arbeitet. Man hat das international abgeglichen und eben auch da ohne Ergebnis. Es gibt keinen konkreten Tatverdacht und das macht es natürlich dann auch schwer. In ihrem Freundeskreis werden die Fingerabdrücke natürlich auch verglichen, aber auch da gibt es keine Übereinstimmung.
Nochmal kurz zum Verständnis. Der Täter ist also dann zurückgefahren. Er ist gefahren, weil Cindy Promille hatte, sie konnte nicht mehr fahren, wollte auch nicht mehr fahren, vermutlich. Das bedeutet also umso düsterer eigentlich dieses Bild, wenn man mal bedenkt, dass der Täter der eigenen Tochter das eigene Auto auch gefahren ist. So, ne? Das hat ja auch so eine, der hinterlässt da ja auch gewisse Spuren. Ne? Weißt du?
Absolut.
Ich meine, also du wirst ja nicht, also ich stelle es mir total schlimm vor, eigentlich quasi das gleiche Lenkrad nochmal anzupacken, nochmal diese Nähe zum Sitz zu haben, auf dem auch der Täter, der vermeintliche Täter saß und sowas, ne?
Den eventuell auch verstellen zu müssen wieder und dann einfach zu wissen, okay, ja, den hat der Täter so verstellt, der hatte diese Einstellung, der musste so und so sitzen, ne? Ja, definitiv. Wie der Täter weggekommen ist, weiß man natürlich nicht. Wie gesagt, er ist mit dem Auto hingekommen, das ist sicher. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass er vielleicht fußläufig gewohnt hat. Allerdings ist es auch so, dass ganz in der Nähe von Cindy Kochs Haus tatsächlich der Bahnhof von Oberhausen Stärkrade ist, wo dann halt die Öffis fahren. Also man ist von da aus mobil. Sie hat jetzt nicht in der Pampa gewohnt, ne? Man weiß ja auch nicht, wann er das Haus verlassen hat. Es gab da keine Sichtung, es gab auch keine Ohrenzeugen, die ihn haben gehen hören. Und ja, wie er dann verschwunden ist, das ist absolut unaufgeklärt. Er könnte sich natürlich auch ein Taxi gerufen haben oder was weiß ich was, ne?
Aber dann können ja auch die Verletzungen nicht so krass gewesen sein beim Täter, ne? Also ansonsten hätte er ja wirklich auch Blutspuren hinterlassen, beziehungsweise jetzt im Falle eines Taxis zumindest wäre das wahrscheinlich aufgefallen.
Keine Ahnung. Also seine Kleidung war ja wohl schwarz, die er in der Turbinenhalle getragen hat. Das heißt, wenn die vielleicht Spuren abbekommen hat, dann sind die vielleicht nicht so wahrnehmbar gewesen. Und Verletzungen, also so Schnitte in den Handinnenflächen typischerweise, eben wie gesagt durch das Abrutschen in die Klinge, die könnte man ja eventuell auch verbergen. Ne? Also
das könntest du, aber es blutet natürlich auch wie Sau. Ne?
Das also stimmt, das spricht schon gegen das Taxi. Du hast recht, es spricht schon eher gegen Taxi. Wahrscheinlich ist dann eher der Weg zu Fuß. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln wäre das wahrscheinlich aufgefallen, wenn jemand dann mit solchen Wunden irgendwie gesessen hätte. Ne?
Irgendwie schon. Ne? Und auch vorhin haben wir über die Nähe zu Oberhausen gesprochen aus unserer Stadt. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das sind so um die 150 Kilometer. Wenn man jetzt mal überlegt, das Einzugsgebiet der Turbinenhalle, wenn das Radius, keine Ahnung, 200 Kilometer oder sowas ist, so um den Dreh, so ein durchschnittliches Einzugsgebiet, ne? Ist jetzt natürlich komplett aus dem Bauch geschossen, aber wenn man das ungefähr so beziffern kann, also wir haben also einen Kreis von einem Durchmesser 400 Kilometer, dann ist das ein riesiges Gebiet, wo der Täter herkommen könnte im Zweifel. Trotzdem denke ich mir, dass es doch auffallen muss, dass am nächsten Tag irgendwer möglicherweise mit so einer Schnittverletzung in der Hand irgendwie wieder irgendwo aufgetaucht ist, in seinem Leben aufgetaucht ist. Am übernächsten Tag am Arbeitsplatz vielleicht oder wo auch immer aufgetaucht ist. Also ich kann mir halt so schlecht vorstellen, dass sowas nicht auffällt.
Es geht relativ einfach, glaube ich, ne? Also im Zweifelsfall heißt es, ich war betrunken, habe mir irgendwie noch was morgens zu essen machen wollen und habe mich dabei geschnitten. So. Also wir wissen natürlich nicht, wie extrem diese Verletzungen gewesen sind. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass die Polizei davon spricht, dass die Spuren am Tatort, die gefundene DNA, eindeutig Täter-DNA ist. So. Das heißt also, es wird nicht nichts gewesen sein. Gewisse Verletzungen werden auf jeden Fall da gewesen sein, mal vorausgesetzt, dass es eben das Messer gewesen ist, wo er mit der Hand in die Klinge gerutscht ist. Das hat mir Staatsanwalt aus Niedersachsen so in einem anderen Fall schon mal bestätigt, dass es eben in fast 95% der Fälle der Fall ist, wenn ein Messer zum Einsatz kommt, dass eben der Täter, derjenige, der zusticht, mit der Hand in die Klinge rutscht und dann dadurch logischerweise Spuren hinterlässt. Aber nochmal eben kurz zurück. Wenn du das Ganze begründest mit, ich war betrunken und wollte mir was zu essen machen und habe mich dann geschnitten, im Zweifelsfall glaubt man dir das, denke ich.
Ja, und dennoch würde ich sagen, in einem Mordfall könnte man doch auch sagen, ich meine, du hast recht, die große Frage ist, wie groß war die Verletzung? Nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass wenn man halt wirklich eine Ermittlung leitet und guckt, dass man, wie gesagt, in einem gewissen Radius sich bemüht, dass man dann vielleicht auch schaut, hey, vielleicht so einen Aufruf an die Bevölkerung startet, ist euch jemand aufgefallen aus dem Bekanntenkreis, Arbeitskollegen oder was auch immer, der auf einmal nach dem Wochenende eine Verletzung hatte. Das ist doch möglich.
Ich glaube, man darf hier einen Faktor nicht vergessen. Wir sind 1997, also dass die diese Aufforderung, die wird es gegeben haben, aber eben auf wahrscheinlich ein Radius, sagen wir mal Ruhrgebiet, die Umkreis Ortschaften von Oberhausen gewesen, was da drumherum ist, ne? Recklinghausen, Mahl, keine Ahnung, was da alles ist. mögliche Bekannte des Täters, die werden von dem Mord nichts mitbekommen haben. Die haben irgendwann später lief das dann mal bei Aktenzeichen XY. Das lief in den Oberhausener Lokalnachrichten oder in den Ruhrnachrichten, aber in, weiß ich nicht, 200 Kilometer Umkreis hast du davon nichts mitbekommen, weil es beispielsweise noch keine sozialen Medien gab. Heute würde sofort überall bei Facebook stehen, junge Mutter aus Oberhausen gerade erstochen, wer hat jemanden gesehen mit Schnittverletzungen an den Händen, da würdest du das auch ganz anders wahrnehmen.
Ja.
Aber da hast du das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen. Und wir 200 Kilometer Einzug Bereich für so eine große Disco ist gar nicht unrealistisch, wenn ich überlege, wo wir früher alles hingefahren sind, um feiern zu gehen, ne?
Ja, klar.
Und teilweise auch ins Ruhrgebiet oder halt Frankfurt oder was weiß ich was.
Das ist noch so eine Distanz, die kann man mal fahren, ne? Aber theoretisch kann das Einzugsgebiet noch viel größer sein.
Also du hast im Ruhrgebiet damals wahnsinnig viele Großraumdiscos gehabt. Bochum hat Großraumdisco gehabt, Dortmund hat eine Großraumdisco gehabt. Im Einzugsgebiet vom Zentro und von diesen Discos letzten Endes auch von der Turbinenhalle liegt unter anderem Essen. Essen ist eine 500.000 Einwohnerstadt. Das vielleicht mal, um das Ganze so ein bisschen in Relation zu setzen. Also wenn du Essen im Einzugsgebiet hast, hast du automatisch 500.000 Menschen, die, ich will nicht sagen theoretisch in Frage kommen, aber ne, nur um da mal so eine Größenordnung zu geben.
Ja, das Ruhrgebiet ist ja generell quasi ein großer Siedlungskomplex mit ich weiß gar nicht, wie hoch die Gesamtpopulation ist. Das ist, glaube ich, der dicht besiedelste Bereich Deutschlands. Und das ist ja quasi, ohne jetzt den Ruhrpottland zu nahe treten zu wollen, weil natürlich jeder stolz auf seine Stadt ist und so. Aber für die Leute, die da noch nie waren, da geht quasi eine Stadt in die nächste über, also es ist quasi eine Megastadt, auch wenn es natürlich diverse Städte sind, ne? Und ja, genau, da ist der Einzugsbereich riesig, da reden wir wirklich von vielen, vielen Leuten, die da in Frage kommen. Das macht es natürlich schwer, wie gesagt, gerade 97, wo es eben nicht dann so eine Möglichkeit gab wie Social Media, um dann irgendwie so einen Suchaufruf zu verbreiten. Und ich glaube auch, dass man mit einer guten Geschichte um die Ecke kommen kann, um solche Verletzungen zu erklären, ne? Also ja, es ist sehr, sehr unbefriedigend, zumal ja auch natürlich die Möglichkeit im Raum steht, das sprechen die Ermittler auch immer wieder an, dass der Täter einfach auch gar nicht mehr in Deutschland lebt, dass der vielleicht damals schon nicht wohnhaft hier war und auch vielleicht irgendwie tatnah dann das Land verlassen hat, weil er offensichtlich ja südländische Wurzeln hatte, vielleicht irgendwie auch eine andere Staatsbürgerschaft und relativ leicht dann wieder irgendwo anders neu anfangen konnte. Dafür sprechen auch die DNA-Spuren. Man hat diese DNA-Spuren dann phänotypisch ausgewertet, also worüber wir schon öfter gesprochen haben, im Hinblick auf eben bestimmte Merkmale. Und da kam eben auch raus, im Rahmen dessen, was man in Deutschland ermitteln darf, dass es eben ein südländischer Background ist, so nicht näher bezeichnet. Ne? Also das passt dann auch zu diesen Sichtungen, lange dunkle Haare, eher dunkler Teint, in Anführungsstrichen türkisch aussehend, was auch immer das heißen mag, ne? Aber das passt dann eben auch zu dieser Phänotypisierung aufgrund der DNA-Spur, wobei man die natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil das nicht immer ganz, ganz trennscharf ist, ne?
Wobei man muss dazu sagen, bei der Herkunftsbestimmung, das ist natürlich auch alles immer nur Indizien, das ist jetzt nichts, was jetzt ein Beweis ist oder so, sondern ist einfach nur nochmal ein kleiner Baustein, der dazukommt. Ne? Also es ist auch alles sehr fragil, das ganze Konstrukt dieser DNA-Untersuchung, gerade diese Herkunftsbestimmung. Ne? Und deswegen ist das auch alles mit Vorsicht zu genießen, klar, ist mir bewusst. Aber so im Ganzen macht das halt alles für mich ein sehr schlüssiges Bild. Und deswegen ist diese Personenbeschreibung auch so wichtig gewesen, halt die letzte, weil die halt genau passt zu dieser Phänotypisierung und zu dieser Herkunftsbestimmung.
Ja, dann dürfen wir weiterhin aber auch nicht vergessen, dass es dort auch noch einen zweiten Typen gegeben hat, wenn das denn einer von den beiden gewesen sein sollte, mit denen sich Cindy unterhalten hat auf der Tanzfläche. Und hier sind wir wieder bei so einem Punkt, bei dem ich mich frage, sollten das Bekannte gewesen sein, dann müsste es doch im Nachgang des Wochenendes nochmal ein Gespräch gegeben haben. In irgendeiner Form. Bisschen Rückblick zur Feier. Vielleicht weiß der eine davon, dass der andere mit Cindy weitergezogen ist oder sowas. Oder es gab eine Verletzung, auf die er hingewiesen hat. Und das finde ich halt, das bedeutet für mich zwangsläufig, dass wenn diese beiden jetzt irgendwie im Kreis ist, im Fokus des Ganzen stehen, dann dass es einen gewissen so Mitwissertum oder sowas geben kann.
Kann. Ja, kann, nicht muss, ne? Also es kann sein.
Ja, aber zumindest eine Vermutung, ne? Zumindest eine Vermutung. Es, also so, es muss ja noch nicht mal sein, dass sie wirklich über was gesprochen haben, über Details, aber es kann ja zumindest sein, dass, also zumindest mal diese beiden Personen werden wissen, dass sie beide mit Cindy gesprochen haben und gesetzt den Fall, dass jetzt einer von denen mit ihr weitergezogen ist, dann wissen die beiden das auch. So, ne? Ja, das ist halt das, was ich meine, ne?
Aber ja, keine Ahnung, das würde ja voraussetzen, dass der Begleiter auch wiederum mitbekommen hat, dass Cindy gestorben ist beispielsweise. Das kann ja sein, dass das an dem vorbeigegangen ist. Vielleicht hat man auch gar nicht mehr großartig über das Wochenende gesprochen. Vielleicht haben die sich danach länger nicht gesehen, sodass die Verletzungen wieder abgeheilt sind. Vielleicht weiß der sogar, was sein Kumpel gemacht hat und es ist ihm schlicht und einfach egal. Das kann ja auch sein, ne? Also es ist ja durchaus auch möglich, dass das auch ein Arschloch ist, so der dem das... Ja, oder für den das irgendwie Sinn ergibt. Oder sein Kumpel hat ihm irgendeine haarsträubende Story erzählt, wie es dazu gekommen ist, und das war für den dann okay oder so, ne? Also du hast natürlich recht, die Möglichkeit einer Mitwisserschaft ist gegeben.
Ja, also ich finde, aber diesen Gedanken, den du gerade hattest, das ist halt irgendwie unter deren, weiß nicht, Lebensphilosophie, das ein normales Verhalten gewesen sein sollte, das könnte ich mir halt auch vorstellen, ne?
Ja, normal.
Den Gedanken hatte ich auch.
Normal wahrscheinlich nicht, aber zumindest akzeptabel, ne?
Legitim, und, ne? So ein legitimes Verhalten, ja.
Ja, das ist eben der Fall Cindy Koch, ne? Das ist tatsächlich alles, was man hat. Wie ich eingangs erwähnt habe, die Faktenlage ist sehr, sehr dünn, aber irgendwie, wie gesagt, lässt dieser Fall mich nicht los, weil das einfach so was Alltägliches ist, so eine junge Frau, die feiern geht, Spaß hat, jemanden kennenlernt, auch das hat man ja selber tausendmal erlebt. Ne? Ich bin ja auch immer ein sehr offener Mensch gewesen, beim Feiern irgendwie jemanden kennengelernt, irgendwo gelandet, die Nacht verbracht, Freundschaften entwickeln sich, man redet eine Nacht durch oder so, das ist tausendmal passiert. Ne? Und sie hat das eben nicht überlebt und dann ist da eben noch ein kleiner Sohn, der hat zwei Stockwerke tiefer bei seiner Oma geschlafen, während oben die Mutter auf grausame Weise umgebracht wird, Der Bruder hat im Haus gewohnt, der vielleicht auch sich gedacht hat, warum habe ich nichts mitbekommen? Die Mutter, die sich wahrscheinlich riesige Vorwürfe machen wird, dass sie nicht eben rausgetreten ist aus der Haustür, um mal irgendwie seltsam das Gespräch zu führen mit Cindy und ihrer Bekanntschaft, den mal in Augenschein zu nehmen. Ne? Cindys Freunde werden sich wahrscheinlich auch nicht verzeihen können, dass sie da die Person in der Turbinenhalle nicht besser in Augenschein genommen haben. Da hängt ja einfach so super viel dran. Das ist einfach so insgesamt so sehr, sehr unbefriedigend und irgendwie sehr berührend, finde ich.
Absolut. Ja, ist schlimm, ne? Man hat das Gefühl, man will da noch irgendwie, man hat so einen Tatendrang in sich, wird gerne noch irgendwie weiter ermitteln, tiefer eintauchen, irgendwie Infos rauskitzeln, aber man fühlt sich so hilflos, ne? Wenn man so das so hört und denkt so die ganze Zeit, das kann es ja eigentlich nicht sein, weil eigentlich das doch eigentlich ein sehr spezieller, auch besonderer Fall ist, dass der Täter wirklich so nah war. Ja, so nah an Zeugen, so nah an dem Lebens, an der Lebensumwelt sozusagen des Opfers. Das macht das Ganze ja ungleich unheimlicher und gleichzeitig unbefriedigender.
Und genau das ist der Grund, warum ich meinen Podcast mache, warum ich letzten Endes sage, ich kümmere mich um Cold Cases, ich kümmere mich um ungeklärte Vermisstenfälle, einfach weil es irgendwo mit Sicherheit noch irgendwen gibt, der irgendwas weiß und der das möglicherweise bis heute eben nicht mit der Polizei geteilt hat. Und wenn ich die Möglichkeit habe, als Journalist mit den Ermittlern, also mit einer Primärquelle zu sprechen, dann nutze ich das, um irgendwie noch was rauszukitzeln. Du hast es gerade gesagt, ich hätte es nicht besser sagen können. Genau das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache, ja.
Ja, man kann nur hoffen, echt, dass sich da irgendwo was ergibt. Ne?
Ja, und speziell, ich habe auch immer das Gefühl bei diesem Fall, dass da irgendwie es in der Luft liegt, ne, dass da die Chance durchaus da ist, dass sich noch was ergibt, dass da vielleicht irgendein Mitwisser sein Schweigen bricht oder dass irgendwann doch die DNA-Spur den Täter überführt, dass der nochmal straffällig wird oder worauf Ermittler Wisniewski so ein bisschen hofft, dass irgendwann die Rechtslage in Deutschland sich ändert, dass beispielsweise auch in Deutschland dann solche DNA-Spuren abgeglichen werden mit diesen Ahnenforschungsseiten. Also was ja in Amerika, wie gesagt, oder auch in Skandinavien gang und gäbe ist, dass dann irgendwie MyHeritage und diese ganzen Seiten abgeglichen werden mit Fremd-DNA von irgendwelchen Straftaten. Das ist in Deutschland aktuell noch aus Datenschutzgründen nicht möglich, aber darauf warten die deutschen Behörden in solchen Fällen natürlich auch, weil das halt wieder riesig viele Möglichkeiten eröffnet. Ne?
Ja, ja, klar. Also was ich eigentlich so, so unfair finde, ist, dass man jetzt davon vielleicht ausgehen kann, dass diese Person, wenn der Täter so um die 25 gewesen sein sollte, dann ist er jetzt Anfang 50, steht vermutlich, wenn alles normal gelaufen ist, irgendwie mitten in seinem Leben, hat eine eigene Familie, Kinder und was weiß ich nicht was, ne? Und trägt so dieses Wissen mit sich rum, sein Leben lang, einfach so. Das finde ich halt so krank irgendwie, ne? Also, dass man halt, wie kann man sowas mit sich vereinbaren? Also selbst, er war Mitte 20, er war ein junger Mann, es war keine Jugendsünde, aber nichtsdestotrotz würde man das jetzt vielleicht als Jugendsünde verbuchen, dann ist es ja nicht sowas wie, keine Ahnung, sich irgendwo Klamotten mitgehen zu lassen, sondern es ist halt wirklich ein Mordfall. Und also wie kann man wirklich mit einem einigermaßen vernünftigen Gewissen weiterleben? Also ich muss halt immer wieder daran denken, dass es Gleichaltrige waren. Wir wissen unglaublich viel über den vermutlichen, vermeintlichen Täter. Das ist jetzt nicht so wie in anderen Fällen, dass es dann irgendein Phantom ist, irgendein Auto, was noch gesichtet wurde oder sowas, oder DNA-Spuren, die man irgendwie halb zurückverfolgen kann. Nein, hier weiß man es relativ genau. Man hat so ein Täterprofil, man hat ein optisches Bild davon. Jeder von uns denkt sich jetzt gerade irgendeinen so einen Typen aus. Wir könnten wahrscheinlich die Infos durch die KI laufen lassen und hätten ein Gesicht, so ungefähr. Und das finde ich halt auch so schräg.
Ja, genau. Jeder hat da so ein Bild vor Augen des Täters, ne? Mehr oder weniger adäquat. Das sind ja schon Sachen, mit denen man arbeiten kann. 1,80, 1,90, lange schwarze Haare, sportlich muskulös gebaut, dunkler Hauttyp. Dann kann man so die Kleidung, sieht man ja quasi auch schon vor sich, ne, dieses Tanktop, schwere Stiefel, man weiß auch fast schon, oder ich sehe diese klassischen 90er Jahre schweren Schuhe irgendwie schon so vor mir, ne.
Mhm.
Ja, keine Ahnung, es ist super, super viel an Informationen auf der einen Seite, was wir haben, aber auf der anderen Seite halt auch eben wieder gar nicht, ne, und wir haben kein wirkliches Motiv, wir haben keine Vorstellung davon, was da passiert sein könnte, um dieses Maß an Gewalt auch irgendwie zu verstehen und zu rechtfertigen, ne? Und wir wissen eben nichts über die Hintergrundgeschichte von Täter und Opfer, und das ist eben dann das Tragische. Haben die sich an diesem Abend wirklich erst kennengelernt? Gab es da überhaupt keine Vorgeschichte, oder gab es da irgendeine Form von Vorgeschichte, und ist Cindy wirklich vielleicht deswegen auch nochmal zurück in die Turbinenhalle, oder war es wirklich so ein grausamer Zufall, dass sie einfach nur weiter feiern wollte, deswegen nur kurz zu Hause war und dann dieser Feierdrang eben so, so krass geendet hat? Ne?
Also ich würde halt glauben, wenn das die Absicht des Täters gewesen sein sollte, an diesem Abend oder vielleicht auch zufällig jemanden umzubringen und sich Cindy auszusuchen in dem Moment, halte ich es nicht unbedingt für logisch, dass er mit ihr zu ihr nach Hause gefahren ist. Ich finde, natürlich hängt das immer von den Gesprächen ab und von den Entwicklungen ist es ja dann wahrscheinlich auch irgendwie so ein Prozess, wo der Abend endet, sollte es in die Richtung One-Night-Stand gehen oder sowas. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon relativ gefährlich zu sagen, ich fahre ja zu jemandem nach Hause. Wisst ihr, wie ich das meine? Deswegen glaube ich eher, also ich folge eher der Theorie, dass in der Wohnung irgendwas vorgefallen ist, was zu so einer Spontanhandlung geführt hat. Ich glaube nicht, dass es ein Plan war.
Ganz sicher nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Am Ende des Tages ist es ja so, dass die Tatwaffe aus dem Haushalt von Cindy kam. Oder zumindest ein Messer, was er da benutzt hat. Heißt also, er bringt das Tatwerkzeug nicht mit. Das heißt, klares Indiz auf eine nicht geplante Tat.
Gut, du kannst natürlich auch davon ausgehen, wenn jetzt jemand mit so einer Intention vielleicht durch die Gegend geht, dass er sowas vielleicht vorhat oder generell dem nicht abgeneigt wäre, Vielleicht hat er ja auch eine Waffe bei sich und hat sich trotzdem für eine Waffe von Cindy entschieden. Und man hat natürlich letzten Endes auch immer seine zwei Hände, ne? Also man kann auch wunderbar jemanden irgendwie mit den eigenen Händen umbringen. Aber du hast schon recht, also die Tatsache, dass er da offensichtlich eine Waffe genutzt hat, die vor Ort in der Wohnung aufzufinden war, spricht für mich eigentlich auch eher dagegen, dass es geplant war. Schließt das halt nicht hundertprozentig aus, denke ich, aber spricht stark dagegen. Ja, das macht es halt, wie gesagt, umso tragischer, dass dann sie wahrscheinlich im wahrscheinlichsten Fall ein Zufallsopfer war, weil die sich vielleicht vorher dann nicht kannten. Und dann ist da noch irgendeine Verkettung doofer Umstände in der Wohnung gab, die dann zu dieser Tat geführt haben. Also purer Zufall, dass die sich getroffen haben in dieser Nacht in der Turbinenhalle. Purer Zufall, dass niemand den gesehen hat auf dem Weg in die Wohnung, was ihn wiederum von dieser Tat abgebracht hätte. Und dann noch eben eine Verkettung unglücklicher Zustände, dass es da so eine Zuspitzung gab, was auch immer das war, die zum Mord geführt hat, ne?
Hatten die beiden Sex? Ich weiß nicht, ob wir den Punkt von übersprungen haben oder ich es verpasst habe. Weiß man da was drüber?
Nicht öffentlich bekannt. Also kann sein, dass es das gab und dass die Ermittler das aus ermittlungstaktischen Gründen für sich behalten haben. Es ist zumindest dazu offensichtlich öffentlich nichts bekannt. Cindy wurde im Bett liegend aufgefunden, aber das kann ja tausend Gründe haben. Der kann sie da abgelegt haben, die kann, keine Ahnung, man kann auch im Bett liegen, ohne Sex zu haben. Also ob da was ging oder nicht, weiß man letzten Endes nicht, leider.
Na gut, also selbst dieses Wissen würde uns ja auch nur in den Bereich weiter der Spekulation bringen und auch dann könnte man auch nur gewisse Absichten wahrscheinlich erahnen.
Genau.
Das ist so ein bisschen so der Gedankengang, der irgendwie dahinter steckte.
Ja, es ist, wie man es dreht und wendet, ne? Es ist ein super unbefriedigender Fall. Einer, der, wie gesagt, auf mich so eine ganz, ganz seltsame Faszination ausübt und wo ich einfach will, dass der geklärt wird. So. Ein Fall, der mich nicht loslässt, aber auch ein Fall, der mich sehr extrem frustriert, weil halt wir so wenig mit Gewissheit wissen.
Mike, hast du eine Theorie? Ne, du bist ja, du sagst ja schon, du spekulierst nicht gerne.
Tatsächlich nicht, weil also es gibt Mordermittlerinnen und Mordermittler, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich darüber Gedanken, was da passiert sein könnte. Und wenn die der Meinung sind, gewisse Informationen geben wir nicht raus, dann hat das seine Gründe. Dann sprechen wir da von Täterwissen, ganz klar. Und Spekulationen machen es ja nicht besser und auch nicht schlechter. Und es ändert am Ende des Tages halt einfach nichts, ne? Ich bleibe einfach ganz gerne bei den Fakten, bei dem, was wir gesichert wissen. Und überlass das Ermitteln den Ermittlerinnen und Ermittlern. Ich bin Journalist, ich bin derjenige, der die Fakten zusammenträgt und diejenigen, die die Expertise haben. Es gibt ja auch eine operative Fallanalyse bei jedem Landeskriminalamt. Auch die schauen sich letzten Endes da in den einzelnen Fällen um. Und die erstellen Täterprofile und die haben auch in diesem Fall übrigens sehr, sehr intensiv mitgearbeitet. Und da muss ich sagen, also wer bin ich, dass ich da was zu sage?
Ich bewundere dich. Das ist eine sehr ehrenvolle Sicht auf die Dinge tatsächlich. Ich bewundere dich dafür, denn ich ertappe mich immer wieder dabei, dass mein Kopf einfach rast und ich ins Reich der Spekulationen abdrifte und ich mir überlege, was ich denke, was passiert ist. Und ich finde das unheimlich spannend, aber es ist natürlich wenig zielführend wahrscheinlich, weil es eben Spekulation ist und ich bewundere dich für deine Neutralität, die du dir da bewahren kannst, in diesem, trotz der Beschäftigung mit so vielen Cold Cases. Weil immer wenn ich deinen Podcast höre, dann habe ich ganz genaue Bilder, was da wahrscheinlich passiert ist im Kopf.
Nein, also ich möchte da an der Stelle ganz kurz einfach nochmal unterscheiden. Ne? Also wenn es Indizien gibt für gewisse Dinge, dann finde ich, ist es wichtig, dass wir die ansprechen. Dann machen das aber meistens auch schon die Ermittlerinnen und Ermittler. Dann stelle ich da ja keine eigenen Hypothesen auf, sondern dann gebe ich quasi das wieder, was Mordermittlerinnen und Mordermittler glauben, herausgefunden zu haben. So. Und alles andere ist nicht mein Beritt.
Bei Licht ins Dunkel ist es ja immer oder häufig zumindest so, dass wenn du über Cold Cases sprichst, gibt es immer noch mal so eine Kontaktstelle, die du irgendwie nennst, an die man sich wenden könnte, wenn man noch irgendwas weiß oder irgendwas einem irgendwelche Zeugeninformationen oder sowas noch rauskommen können und man die irgendwie kundtun könnte. Gibt es das jetzt hier
absolut
auch?
Wisst ihr das habe ich mir gerade rausgesucht. Die Ermittlerinnen und Ermittler in Essen nehmen Hinweise entgegen, und zwar unter der Telefonnummer 0201 für Essen und dann die 8290. Das Ganze nochmal zum Mitschreiben. 0201 für Essen und dann die 8290.
Ja, hoffen wir, dass Sie irgendwann genug Hinweise bekommen, um diesen Fall zu klären. Das Schlimme ist ja auch, je nachdem, was der Täter da eventuell für eine Erklärung konstruiert, könnte das Ganze ja auch dann in den Bereich Totschlag fallen, dann wäre der schon wieder nicht mehr belangbar, ne? Also je nachdem, wenn man ihn ermittelt, heißt das noch immer nicht, dass der auch wirklich juristische Konsequenzen zu befürchten hat.
Auch da bin ich letzten Endes kein Experte, möglich ist das, aber das sollen am Ende des Tages die Juristen entscheiden. Was letzten Endes für einen Mord spricht, ist, dass es ein Sexualdelikt gewesen sein könnte, und wenn du dann irgendwen umbringst, dann bist du relativ schnell bei einem Mord oder bei einer Verdeckungsabsicht. Genau.
Verdeckung also, einer Straftat, ja. Dann vielleicht auch die Tatsache, dass Cindy offensichtlich eine gute Zeit hatte und es in ihrer Wohnung war, da könnte man auch Arglosigkeit annehmen, was auch wiederum Mordmerkmale sind. Aber wie gesagt, ich will darauf hinaus, eine geschickte Verteidigung oder auch ein geschickter Täter konstruiert da vielleicht ein Szenario, was ihn straffrei ausgehen lässt. Ne?
Okay, ich kann mich nur anschließen, hoffentlich. Gibt es hier irgendwann eine Auflösung? Man würde es auf jeden Fall der Familie von Cindy Koch wünschen. Wie kriegen wir jetzt den Bogen hin zum Abschluss?
Ja, ganz stumpf würde ich sagen. Wir hatten jetzt hier, wie immer, die Fakten auf dem Tisch. Wir haben im Prinzip spekuliert über das, über was wir spekulieren konnten. Wir haben den Aufruf gestartet, wenn jemand was weiß, sich bei den Ermittlern in Essen zu melden. Ich weiß, dass es morgen wieder früh rausgeht für uns alle, speziell für den armen Mike. Deswegen will ich jetzt hier das gar nicht in so einen strapaziösen Endmarathon irgendwie abdriften lassen. Habt ihr noch irgendwas für unsere Kategorien abseits von Mord und Totschlag? Daniel, nächste Folge. Wirst du nochmal drei Was-wäre-wenn-Kategorien vorstellen, dass wir das endlich mal wieder einführen können? Wollen wir uns darauf einigen?
Jawohl, Kim.
Okay. Ich an der Stelle gerade noch ganz kurz ein bisschen was Positives zum Abschluss loswerden. Es gibt gerade in Nordrhein-Westfalen wahnsinnig viele Cold Cases, die geklärt werden. Das liegt unter anderem auch daran, dass es mittlerweile relativ viele Cold Case Ermittlungsgruppen in Nordrhein-Westfalen gibt. Grundlage dessen ist die sogenannte BAO Cold Cases. Die hat das Landeskriminalamt seinerzeit eingeführt. Ich habe die da so ein bisschen begleitet, als die das Ganze aufgebaut haben. Und aus dieser BAO Cold Cases ist letzten Endes bei relativ vielen Polizeipräsidien eine eigene Cold Case Abteilung geworden. Dustin Wisniewski ist damals noch Mordermittler gewesen. Heute leitet er die Cold Case Einheit beim Polizeipräsidium Essen. Und in anderen Polizeipräsidien gibt es eben diese Ermittlungsgruppen auch. Die Dortmunder haben jetzt gerade noch zwei Cold Cases mutmaßlich geklärt. Da hat es jedenfalls Festnahmen gegeben. Die Essener haben auch gerade erst, ich glaube, es ist 2-3 Wochen her, ich habe den Link zur Pressekonferenz seinerzeit noch geteilt, weil ich ihn relativ spontan gesehen habe. Und anhand dessen sieht man einfach, wie wahnsinnig gut, dass letzten Endes funktioniert. Also die Chancen, Cold Cases zu klären, sind absolut da. Das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen was, um hier was Positives mit auf den Weg zu geben.
War das quasi dein One Love für diese Folge? Dass also aktuell sehr, sehr viel Ermittlungsarbeit sich offensichtlich auszahlt und der lange Arm des Gesetzes irgendwie Täter überführt, die sich wahrscheinlich schon in Sicherheit gewogen haben.
Würde ich so akzeptieren, ist in Ordnung. Ich hätte eigentlich eine Metalband vorgestellt, die ich momentan hoch und runter, aber nee, ich finde das tatsächlich schöner.
Dann nee, aber jetzt das ist schöner, aber wenn du schon ansprichst, dann bitte, dann hau mal raus. Wenn ich mit Motrip hier starte und du direkt konterst, ey, ich höre eigentlich nur Metal, dann musst du auch ein bisschen mal erzählen, was du so für Metal hörst.
Vor allem Metal liebe ich ja, also wenn es jetzt nicht unbedingt so dieser 90er Jahre Power Metal ist, aber es gibt da viele Spielarten, die ich total geil finde. Also vielleicht eröffnest du mir da heute nochmal neue Perspektiven musikalisch, vielleicht kenne ich die ja noch nicht.
Würde ich an der Stelle dann einfach mal vorstellen, sind live tatsächlich sogar noch besser als auf Platte. Habe ich in den letzten anderthalb Jahren dreimal gesehen, viermal gesehen, sind unfassbar gut, kommen Ende des Jahres auch wieder nach Deutschland. Also wer auf Metal steht, es ist Power Metal, Frontfrau hat eine unfassbare Stimme. Kann man sich sehr, sehr gut geben. Also absolute Empfehlung an der Stelle, Battle Beast.
Battle Beast ist abgespeichert. Power Metal bin ich schon wieder so halb draußen, aber ich entdecke seit irgendwie 2 Jahren ganz, ganz stark meine Liebe für, also habe ich immer schon gemocht, aber seit 2 Jahren mag ich es richtig stark, so Melodic Black Metal. Ja, also so Black und Death Metal habe ich immer schon gerne gehört, aber nur so sporadisch. Und so in den letzten 2 Jahren ist mir aufgefallen, wie viele Bands es da gibt, die so ganz krasse Soundteppiche weben und irgendwie so einen so richtig abgleiten lassen in so mystische Welten. Das flasht mich total.
Du hast mir mal, glaube ich, von Slipknot einen Song geschickt, der ist tatsächlich ganz cool.
Das ist ja was an, das ist ein anderes Genre, aber ja, Slipknot,
so, das. War ja. Das nicht auch so was romantisch? Mit richtig Gesang und ohne Schreien und so?
Ja, der Track heißt Snuff, der ist übertrieben gut, ja. Und das ist ja das Krasse an Corey Taylor, dem Frontman von Slipknot, der hat eine unglaublich geile Stimme, der singt extrem gut, aber der schreit halt auch noch besser, ne? Deswegen.
ja. Das war gut formuliert. Ich möchte ganz kurz Props raushauen für den Namen Battle Beast. Finde ich, ist ein großartiger Name. Das könnte auch irgendeine Gestalt von He-Man, Masters of Universe sein, aber ja, Battle Beast ist ein cooler Name.
Ja. Battle Cat war das, der Tiger, auf dem He-Man geritten ist. Ja.
Ganz genau, ja.
With Battle Beast, it's a Metal Feast. Ich glaube, das sollte ich mir patentieren lassen.
ja, Fabian, wie sieht's aus? Hast du noch ein Dislike oder ein One Love oder so?
Nee, definitiv nicht. Das Ding ist ja, wir hatten ja am Anfang so ein bisschen kurz überlegt, ob wir was haben und wir hatten so beschlossen, dass wir so vielleicht während der Folge so ein bisschen überlegen, was uns eventuell während der Folge einfällt. Aber wenn ich halt vorstelle, dann kann ich nicht noch parallel nach irgendwelchen Sachen überlegen. Das ist immer ein bisschen tricky.
Das ist auf jeden Fall verständlich.
Ich hätte noch ein Dislike da. Pakete, Pakete als zugestellt markieren, sie letzten Endes aber im Hausflur abstellen und sie dann letzten Endes weg sind. Das ist mir heute noch passiert. 2 Pakete weg. Nicht richtig geil. Ja, voll.
Super ärgerlich. Ja.
Das ist frech, aber genau, da habe ich mich heute auch noch richtig drüber aufgeregt. Heute ist Folgendes passiert, ja. Ich sitze auf meiner Couch, trinke einen Kaffee, esse mein Müsli, bin auf dem Weg quasi zum Sport zu gehen und mein Handy-Display geht an und ich blicke auf mein Handy und da steht eine E-Mail von DPD, Zustellungsversuch nicht möglich, so wir haben sie nicht zu Hause angetroffen, das Paket geht in die Packstation. Ich dachte mir, ihr Hurensöhne, ich sitze hier, ihr habt nicht geklingelt, es ist niemand bei mir zu Hause gewesen, ja. Das ist eine absolute Frechheit. Also bei dir dieses zugestellt und es steht im Flur, jo, regt mich auf. Aber zu behaupten, ich war nicht zu Hause, obwohl ich auf meiner Couch Kaffee trinke, das ist eine ganz, ganz große Frechheit.
Das ist wirklich frech, ne? Sowas hört man, eigentlich solche Geschichten hört man eigentlich immer nur, wenn, ich sag mal, Techniker oder Handwerker rausfahren.
auch ständig, ja.
Ja, ich habe auch so ähnliche Erfahrungen gesammelt. Ja, ich habe ähnliche Erfahrungen gesammelt mit, keine Ahnung, wo hinterlegten Paketen, an nicht vereinbarten Orten vor allem und dann, also als ob es das Normalste der Welt wäre, die irgendwo im Hinterhof in irgendeiner Ecke zu platzieren. Ja, why not? Man kann es ja mal probieren. Zum Glück sind die Pakete bisher alle angekommen.
Tja, großes One Love auf jeden Fall an, ich glaube, der Laden heißt irgendwie Bottle House Berlin oder so. Ich muss es nochmal raussuchen. Da habe ich vor kurzem einen Whisky bestellt. Und der Whisky ist offensichtlich verschwunden bei irgendwelchen Zustellversuchen. Und die haben dann einfach, als ich geschrieben habe, dass der verschwunden ist und bei mir nie angekommen ist, einfach ohne Wenn und Aber direkt eine neue Flasche rausgehauen.
Ja, sehr cool.
Ja, also es gibt auf jeden Fall auch da noch Happy Ends. Aber mich hat das auch geärgert, dass es verschwunden ist, muss ich sagen.
Absolut verständlich. Ja, eigentlich hatte ich ja zu Beginn schon One Love, aber dann haue ich auch mal noch raus. Also One Love geht an Parmesankäse auf jeden Fall. Das Parmesankäse macht mein Leben besser.
Voll.
Ja.
Am liebsten grob gehobelt, das ist der Beste. Ja. Also wenn der so, ja.
Und ich finde, es kann auch nicht zu viel Parmesankäse geben. Also das.
Es gibt so Lebensmittel, die können nicht zu viel an Essen sein. Knoblauch gehört auch dazu, aber auch Parmesankäse.
Ja, da sollte ich eigentlich wäre das schon ein konsequenter Dislike gewesen, zu sagen, was ich überhaupt nicht leiden kann oder wen ich vor allem nicht leiden kann, sind Menschen, die mit Parmesankäse geizen. ich hätte aber ein anderes Dislike, und zwar, wenn man sich so super trinkt, die Nase putzen muss und weit und breit kein Taschentuch gibt.
Ah,
kennt ihr das?
Grauenhaft, ja.
Ultra schlimm, oder? Manchmal, ich finde, Taschentücher sind manchmal so richtig Gold wert.
Ja,
so auf jeden Fall. Total unterschätzt im Alltag, aber wenn du sie wirklich brauchst, bist du super dankbar, dass du sie hast. Gerade für die Allergiker jetzt gerade da draußen.
Ja, ich habe eigentlich nie welche. Also ich bin einer von diesen Menschen. Es gibt so Güter, Konsumgüter, die kaufe ich eigentlich nie selber. Taschentücher, Kaugummis. Aber ich freue mich dann immer, wenn ich sie angeboten bekomme, wenn ich sie brauche. Das gilt auch für die Kaugummis, aber ich würde irgendwie nie auf die Idee kommen, mir selber welche zu holen, ganz komisch.
Du bist da so der Schnorrer, ja?
Ja, Leute, das... ja, also ich bin auch ein großzügiger Mensch, ich teile immer gerne, wenn ich was habe, aber so Taschentücher und Kaugummis schnorre ich immer sehr, sehr gerne, ja, auf jeden
das
Fall.
Das heißt also, beim nächsten, wenn du ein Taschentuch gerne hättest, dann werde ich dich genau fragen, ob ich es dir leihweise zur Verfügung stellen soll oder ob ich es dann wirklich irgendwann zurückbekomme oder ein neues am besten.
Kannst du dann tun, ja.
Ja, okay.
Ja, ihr Lieben, das war doch mal wieder eine runde Sache. Danke, Daniel, natürlich. Vielen Dank, Mike, dass du da warst, auch wenn du nicht spekulieren wolltest und auch wenn du mir meine Eingangsfrage quasi versaut hast, weil du keine Meinung zu dem Thema hattest, über das ich dich befragen wollte. Aber es war trotzdem geil, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich habe mich auch gefreut, diesen Fall endlich behandelt zu haben. Das war, habe ich, glaube ich, im Vorfeld gesagt, auch einer der allerersten, die auf meiner Liste standen. Da kann man ja auch dran ablesen, so wie stark der mir im Kopf rumgeht. Ne? Das so, sammeln mal Themen für einen möglichen Podcast und so. Ich glaube, das dritte oder vierte, was mir eingefallen ist, war Cindy Koch. So, ne? Naja, ich drücke auf jeden Fall sehr die Daumen, dass auch dieser Fall sich zu dieser langen Liste von Fällen aus Nordrhein-Westfalen gesellt, die aktuell irgendwie aufgeklärt werden.
Ganz herzliches Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, dass ich Teil dieses großartigen Podcasts sein darf. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind drauf. Ganz, ganz herzlichen Dank. Also das ist für mich, ich hatte es eingangs gesagt, Ich habe mich mit einem, sagt man Herzkasper? Nee, also mein Herz, ja, danke schön. Herzklopfen, danke dafür.
Schmetterlinge im Bauch, vielleicht.
Nee, also euer Podcast ist tatsächlich in den letzten 2 Jahren immer mein Nummer 1 Podcast gewesen und von daher freut es mich halt umso mehr, dass ich jetzt hier auch Teil dieses Podcasts sein darf. Vielen, vielen lieben Dank, großartigen Job, den ihr da macht.
Vielen lieben Dank,
danke schön. Das kann man nur zurückgeben. Ich habe ja schon oft auch angemerkt, dass ich immer weniger Podcasts höre, außer so unserer Podcast-Family, die ja leider kleiner wird, weil die Ofis nichts mehr machen, Grabesstille auch so ein bisschen momentan nur eine Ruhephase hat, bleiben jetzt noch Steffi und du. Aber abgesehen von diesen vier Podcasts höre ich nur noch relativ wenig und auch eher sporadisch, aber ihr seid auf jeden Fall in meiner ständigen Playlist. Und ich freue mich auch schon drauf, dass du in einigen Wochen nochmal bei uns bist,
Spoiler.
4, 5 Wochen oder so. Da wirst du dann, ja, spoiler ich gerne mal, da wirst du dann einen Fall vorstellen. Da freue ich mich extrem drauf, weil ich den nämlich so gut wie gar nicht kenne, nur vielleicht 5% des Ganzen. Und ich freue mich umso mehr, weil ich da einfach mal die Füße hochlegen und zuhören kann. Das ist natürlich auch besonders schön.
Ich sag da noch nichts zu.
Es war mal wieder unheimlich vertraut. Wir haben ja vor eineinhalb Jahren die Ehre gehabt, bei dir im Studio aufzunehmen. Wow, krass, das ist schon so lange her, ist ungefähr 1,5 Jahre. Und fühlt sich aber an wie gestern und ich finde, mehr muss man an der Stelle nicht sagen. Es war ein sehr runder Abend. Vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuhören und danke euch, dass ihr wieder eure Zeit mit mir geteilt habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.